Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Hey, ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Gute Lars.
Gute Kai.
Na, alles klar heute?
Ja, super. Wie geht's dir?
Ja, alles gut. Kommt ja relativ selten vor, dass wir Sonntag vorm Montag eine Folge aufnehmen und die dann am nächsten Tag rausbringen. Aber wir haben uns ja gedacht, wir machen heute nochmal so ein kleines Special.
Ja, vielleicht erkläre ich mal ein bisschen was dazu. Wir hatten auf dem Discord ja häufiger die Rückmeldung bekommen, dass unsere Zuhörer durchaus interessiert sind an Meta-Folgen. Und wir haben uns so ein bisschen überlegt, ja, wie können wir es machen, dass es auch ein bisschen interessant ist, weil es soll ja auch für uns interessant sein beim Aufnehmen. Und es soll auch ja nicht irgendwie so gescriptet sein, soll ein bisschen fluffiger sein. Und da hatten wir so ein bisschen die Idee, dass wir ja ein bisschen uns so inspirieren lassen von anderen Podcasts, die das in ganz anderen Themen machen, aber das so ein bisschen auf unser Thema bringen. Und einer von uns beiden bereitet ein Thema vor und bereitet sich auch in dem Thema vor. Und dann unterhalten wir uns einfach mal darüber. Und der andere, für den ist es überraschend. Und dann gucken wir einfach mal, wie das läuft. Es kann auch sein, dass das jetzt gar nicht funktioniert, was ich nicht glaube so richtig. Aber wir schauen mal. Das Schöne ist für mich jetzt erstmal, du hast das Thema vorbereitet. Das war ein sehr entspannter Sonntag für mich heute.
Ja, ich befürchte ja so ein bisschen, ich hatte es dir eben ja schon kurz vor der Aufnahme gesagt, dass ich da ein bisschen das Thema verfehlt habe. Deswegen bin ich gespannt, wie es jetzt laufen wird so generell. Mhm. Also ich habe jetzt schon geguckt, dass ich jetzt nicht alles im Detail durchplane, aber ich habe schon ehrlicherweise, du kennst mich ja mittlerweile auch ein bisschen, ich habe jetzt keine 15 Seiten PowerPoint-Slide gemacht, aber ich habe schon ein paar Seiten Notizen jetzt vorbereitet für die Folge. So ganz unvorbereitet und unstrukturiert hatte ich mich jetzt irgendwie nicht wohlgefühlt und ehrlicherweise, nachdem wir gestern Abend ja drüber gesprochen hatten, ist mir so spontan auch nicht ein Thema eingefallen, wo ich direkt gesagt habe, das huckt mich jetzt direkt und da kann ich einfach spontan eine Stunde drüber mit dir quatschen. Deswegen, ja, habe ich mir Gedanken gemacht.
Weil wir uns nichts mehr zu sagen haben.
Ja, wir haben in Essen so viel miteinander gelabert, du hast ja da auch gesagt, wir haben so viel aufeinander gehangen.
Ja.
Aber ja, also wie gesagt, das, für mich war es so ein Thema, wo ich mir jetzt rausgesucht hatte, dass ich schon länger so dachte, ey, eigentlich könnten wir darüber mal eine Folge machen, weil ich immer wieder auch, nicht nur bei uns auf dem Discord, aber auch in anderen Podcasts oder ich verfolge ja auch den einen oder anderen Content Creator auf YouTube, mir gedacht habe, hey, da habe ich immer mal wieder Fragen zu und höre auch immer mal wieder Fragen zu. Warum machen wir nicht einfach mal eine Folge dazu und räumen da nicht mal mit so ein paar Fragen auf? Das war so ein bisschen die Grundidee, wie ich an das Thema rangegangen bin.
Okay, dann spann uns nicht länger auf die Folge. Was hast du für uns vorbereitet?
Ja, also die Idee war, dass wir heute in der Folge mal so ein bisschen über Mechaniken reden, über Spielmechaniken und Mechanismen in Brettspielen. Vielleicht einfach kurz ein bisschen anfangen, wie sich das vielleicht so ein bisschen entwickelt hat im Vergleich zu wann wir mit Brettspielen angefangen haben, vor 20, 25 Jahren und wie sich das vielleicht heute entwickelt hat und was es für Mechaniken gibt und wie die sich vielleicht auch definieren. Das war so ein bisschen die Idee.
Okay. Das finde ich nett, dass du mich dann doch nicht so alt gemacht hast und sagst, ich habe vor 20, 25 Jahren mit Brettspielen angefangen.
Ja, es ist Sonntag, da muss man lieb zueinander sein.
Ja, danke.
Ja, cool. Also die Idee.
Cooles Thema.
Genau, also die Idee war jetzt einfach mal ein bisschen reinzusteigen mit erstmal, was sind überhaupt Brettspielmechaniken und Mechanismen? Und also ich habe jetzt mal mir selber so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das überhaupt definieren würde. Und für mich sind Mechaniken quasi der Unterbau eines Spiels, also wie so ja Regelsysteme, sage ich mal, die bestimmen, wie ein Brettspiel am Ende des Tages funktioniert. Ne? Also welche Entscheidungen möglich sind, wie Aktionen vielleicht auch ausgeführt werden. Und am Ende des Tages für mich das Wichtigste, wie Spannung am Ende am Spieltisch entsteht.
Ja, ist halt echt so ein Ding, dass ich würde mich jetzt schwer tun, es zu definieren. Und wahrscheinlich geht es vielen Zuhörern auch so. Dieses Wort zu definieren ist schwierig. Jeder hat direkt so ein paar Sachen vor Augen oder im Kopf. was es sein könnte, aber ja, klar, so ein Regelunterbau, so ein Spielfluss erzeugendes Element irgendwie so in die Richtung, ne?
Ja, ich arbeite ja ganz gern mit Analogien und für mich ist es so ein bisschen, dass das Thema eines Spiels ist die Verpackung und die Mechaniken sind quasi das eigentliche Spiel und der Inhalt dessen. Weil ohne Mechaniken funktioniert kein Spiel und ohne Thema eben auch nicht. Von daher war das so ein bisschen, wie ich es mir rang definiert habe, so ein bisschen. Und wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie vielleicht auch früher die Mechaniken waren, ich meine, mit was haben wir allen angefangen, ne? So Mensch, ärger dich nicht und Monopoly, Spiel des Lebens, da hatten wir auch in unserer Kanalvorstellungsfolge vor fast einem Jahr schon drüber gesprochen. Das sind ja alles irgendwie so, ich habe es jetzt mal Roll-and-Move-Spiele genannt, ne? Weil du würfelst einen Würfel und bewegst dann mehr oder weniger deine Figur. Also alles super simpel.
Wobei du da ja jetzt schon zwei Schritte in der Entwicklung, die wir ja auch in unserem und wahrscheinlich jeder andere in seinem Brettspielleben gemacht haben, schon zusammenbringst. Also es gibt ja diese wirklichen einfachen Geschichten, was du schon gesagt hast, Mensch, ärgere dich nicht zum Beispiel. Oder es gibt ja auch so einen Haufen, oder gab zumindest früher, das hat sich ja, wie ich bei deinem Sohn so mehr oder weniger mitbekomme, auch sehr geändert. So sehr viele, da gab es ein Spielbrett, da waren da 50 Felder drauf und man hat gewürfelt und wer zuerst auf der 50 war, hat gewonnen. Ja. So wirkliche Roll-and-Move-Geschichten. Und wenn du da guckst, ist ja sowas wie Monopoly, Spiel des Lebens, ist ja schon eine komplett ein komplett neues Level. Ich weiß nicht, gibt es dafür eine Bezeichnung? Also ist das dann so Roll-and-Move mit Elementen oder?
Ja, also ich habe mich da ja auch ein bisschen schlau gemacht im Vorhinein der Folge und das ist zum einen eben eine Roll-and-Move-Mechanik und dann gibt es noch eben automatische Ereigniskarten. Das ist auch eine Mechanik, die gibt es ja sogar heute teilweise noch, wo du Karten ziehst, was ja ähnlich zum Beispiel bei Spiel des Lebens ja auch ist, wenn du halt auf ein Ereignisfeld kommst und eine Ereigniskarte ziehst und dann passiert halt irgendwas Gutes oder Schlechtes. Genau, und das sind dann auch darüber hinaus noch sogenannte lineare Ablaufspiele, so habe ich es jetzt gefunden. Das ist aber auch teilweise sowas wie Vier gewinnt, Jenga, wo es eben keine strategische Mechanik gibt, sondern halt irgendwie nur so minimale Tiefe am Ende des Tages.
Da sprichst du hier natürlich mit dem Vier gewinnt Meister per excellence. Da gibt es schon Strategien. Nee, aber,
ja, aber
ich verstehe deinen Punkt, ja.
Da kommen wir ja so ein bisschen her, ne? Dass irgendwie alles super runtergedampft ist. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, das ist ja mittlerweile, hat sich das ja super weit entwickelt, ne? Also dann die Frage, warum nutzt man so Mechaniken heute nicht mehr? Was würdest du sagen?
Ich glaube, da ist man auch so ein bisschen Opfer der eigenen Entwicklung, oder? Du kannst den Schritt ja ganz schlecht zurückdrehen, wenn du erstmal gezeigt hast, wie cool sowas sein kann. Wäre jetzt meine erste Vermutung, meine erste Intuition.
Klar, und also wenn du überlegst, ne, nehmen wir mal Mensch, ärgere dich nicht, finde ich, ist ein super Beispiel. Du hast halt kaum bis gar keine Entscheidungen, die du triffst. Ne? Also du würfelst, klar, wenn du irgendwie vier Püppchen draußen hast, kannst du dir noch überlegen, welche von den vier du setzt, aber das war's eigentlich, ne?
Ja. Yeah.
Du hast halt einen hohen Zufallsfaktor, wenige Kontrolle und meiner Meinung nach halt auch eine geringe Widerspielbarkeit, weil Spaß macht es ja am Ende des Tages nicht wirklich. Du spielst ja nicht 10 Partien mit Ärger dich nicht hintereinander. Aber du vielleicht schon, ne?
Jetzt höre ich natürlich auch schon aus dem Publikum die Schreie der Leute, die dann, ja, darf man ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Also es gab ja auch schon früher krasse Spiele wie Schach, so ganz klassische Sachen. Mühle, Dame, so Geschichten. Ist ja schon auch eine andere Hausnummer, was so strategische Tiefe angeht. Also ja, wir wissen, die gab es auch, aber das sind natürlich Ausnahmen, die über Jahrhunderte funktioniert haben.
Klar.
Nur, ich wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben.
Nee, genau, also das glaube ich auch, ja, aber also nichtsdestotrotz sind das ja Mechaniken, die jetzt nicht wirklich in die Tiefe gehen. Klar, du hast irgendwie vielleicht eine Strategie, die hinter einer Schachpartie ist, natürlich super viel Strategie dahinter, aber so richtig viele Entscheidungsmöglichkeiten hast du da ja auch nicht.
Kommt auf deinen Gegner an wahrscheinlich, ja, aber ja.
Ja, also
ich verstehe deinen Punkt, ja. Und ich denke, das kann auch jeder nachvollziehen. Und ich denke, man kann auch einfach akzeptieren, wenn man sagt, jo, und dann gibt es halt die Ausnahme Schach zum Beispiel.
Klar, klar. Nur am Ende des Tages, wenn man halt guckt, wo du halt heute bist, mit was für Mechaniken da ja teilweise um sich geworfen wird, da war ja vor vor 15, 20, 30 Jahren gar nicht dran zu denken. Und wir gehen ja gleich durch so ein paar Mechaniken, die ich mir jetzt mal aufgeschrieben habe. Das war ja irgendwie vor Jahren gar kein Thema. Da hat ja niemand über Deckbuilding geredet oder sowas.
Ja. Ja. Ah ja, das stimmt schon.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt mal so ein bisschen geklärt, was so die, wie man so Mechanik definiert und was so in der Vergangenheit oft so Mechaniken waren, die dominant waren in Spielen und warum eben diese heute sich nicht mehr tragen.
Hast du denn gern Mensch Ärger dich nicht gespielt?
Ich habe es tatsächlich immer relativ gern gespielt, weil ich immer froh war, wenn egal wer mit mir egal was gespielt hat. Also ich muss sagen, meine Eltern haben relativ wenig mit mir gespielt, weil also meine Mutter noch mehr als mein Vater, aber das war dann schon eher viel mit meinen Großeltern auch. Mit meiner Oma habe ich viel Mensch ärgere dich nicht gespielt und auch Kniffel und sowas. Mhm. Habe ich immer gern gemacht, aber ich weiß auch, dass ich diverse Mensch ärgere dich nicht Felder vom Tisch geräumt habe.
Wenn du mal so zurückdenkst, warst du eher der Karten- oder eher der Brettspieltyp?
Gute Frage, beides, weil, ja, ne? Also ich habe mich immer gefreut, wenn wir Spiel des Lebens, Monopoly oder sowas gespielt haben, war aber auch immer ein Riesenfan von damals schon Kartenspielen wie Mau Mau, Schwimmen, keine Ahnung, sowas wie Rommy habe ich mit meiner Mutter extrem viel gespielt früher oder dann als ich in der Schule war, habe ich unglaublich viel Skat auch gespielt. Klar. Also könnte es jetzt gar nicht sagen, aber ich habe beides, glaube ich, gemocht. Ich weiß nicht, wie war das bei dir?
Also ich muss sagen, es gab bei mir immer Phasen, wo eins dominiert hat, ganz klar dominiert hat. Also es gab so eine Phase, wo ich ganz klein war, da waren dann so Brettspiele mit so ganz einfache wirklich, einmal Mensch ärgere dich nicht, war auch ein festes Element, aber halt auch wirklich so das Märchenbrettspiel oder irgendwas, wo man wirklich so einfach nur Felder ziehen musste und gut war. Und dann gab es eine Phase mit so Mau Mau, Rommy, bisschen Offizierskat, dann kam so eine Monopoly-Phase, Monopoly, Spiel des Lebens, Hotel damals noch, so ein bisschen Risiko schon und dann kam wieder so eine riesige Skat- und Doppelkopf-Phase. Also und ich habe, es war tatsächlich so, dass wir ja im Freundeskreis entweder das eine oder das andere gespielt haben. Also entweder haben wir wie die wahnsinnigen Karten gespielt oder wie die wahnsinnigen Brettspiele gespielt. Ganz lustig, wenn ich so drüber nachdenke, so rückblickend.
Interessant. Ich muss sagen, ich hatte nämlich dann auch nochmal drüber nachgedacht, ob ich in meinem Freundeskreis viel Brett- und oder Kartenspiele gespielt habe. Und ich muss sagen, ich konnte das an einer Hand abzählen. Also bei mir war das im Freundeskreis tatsächlich super wenig, weil auch das war ja damals ehrlicherweise noch ein bisschen anders. Wir sind halt damals irgendwie viel rausgegangen, in den Garten, auf dem Bolzplatz, haben gekickt oder was auch immer. Und dementsprechend, wenn ich irgendwie Besuch hatte von Freunden, dann ist man halt entweder rausgegangen oder gut, später kamen dann auch sowas wie Konsolen und Videospiele dann mit dazu. Aber Spiele im Freundeskreis, muss ich wirklich sagen, war dann halt wirklich eher so, ja, vielleicht in der Oberstufe, in der Schule, wo es dann wirklich viel Skat- und Kartenspiele war, wenn man mal Freistunden hatte oder Freistunden in Anführungszeichen. aber ansonsten konnte ich mich tatsächlich nicht viel zurückerinnern, dass ich viel mit meinen Freunden Brett- oder Kartenspiele gespielt habe.
Ich möchte es jetzt nicht wieder auf die paar Jahre Unterschied, die wir vielleicht haben, bringen. Also wir haben auch viel Fußball gespielt, natürlich viel draußen Zeit gehabt. Aber wir haben auch durchaus wahrscheinlich die Momente, wo du weiß gar nicht, was es bei dir war. War es Super NES oder war es schon PlayStation 1?
Nee, Super Nintendo.
Super Nintendo warst. Das war vielleicht die Zeit, wo wir Brettspiele gespielt haben. Vielleicht ist das tatsächlich so die paar Jahre, die da dazwischen liegen.
Ja, ist nicht unwahrscheinlich. Ja.
Es gab dann irgendwann die Phase, wo man auch bewusst, das war aber tatsächlich, wie du sagst, Oberstufe, wo wir auch bewusst gesagt haben, nee, wir wollen analog spielen. Aber weil dann irgendwann kamen natürlich auch digitale Sachen dazu. So alt bin ich jetzt auch nicht. Also ich kenne schon auch noch nie eine Jugend mit Konsolen und Co. Aber ja.
Ja. Ja, ist interessant. Also ich hab dann auch mal wirklich so überlegt, so wie das damals so war, als wir noch wirklich jung waren. Und wie gesagt, also so Brett- und Kartenspiele war bei mir wirklich eher so in der Family mit Eltern, Großeltern und so. Auch nicht mal Geschwister, sondern wirklich eher Eltern und Großeltern. Ansonsten fast gar nicht.
Ja, da war es halt so ein klassisches Ding, wie man wie man beschäftigt wurde sozusagen bei uns. Weil meine Eltern waren, also meine Eltern und Großeltern waren natürlich überhaupt nicht in irgendeinem Computergame oder irgendeinem Konsolengame drin und die haben auf jeden Fall dann Karten oder Brettspiele mit mir gespielt. Klar.
Mhm. Ja. Ja, also ich finde es immer super interessant, auch einfach mal so ein bisschen zurückzugucken, wo, wie sich das so entwickelt hat. Und auch jetzt, ne, wir wollen ja heute auch über ein paar Mechaniken sprechen, so. Das ist ja wirklich, wenn man so zurück überlegt, wie damals Spiele, auf die man sich mega gefreut hat. Monopoly, Spiel des Lebens und gut, dann kam irgendwann Siedler von Catan auch. Das sind ja heute, also sind ja wirklich teilweise sehr stumpf von den Mechaniken her im Vergleich zu vielen, was wir auch so spielen oder was es heute generell auf dem Markt gibt.
Ja, ich weiß noch, was für ein Gamechanger in unserem Spielekreis sozusagen sowas wie Risiko war. Weil es halt sowas komplett anderes war. Wenn du das heute anguckst, ist es ja so ein relativ stumpfes Spiel.
Ja.
Mal davon abgesehen, dass es kompetitiv ist und so nicht mehr in meinem Fokus liegt. Aber wenn man davon mal absieht, also auch sowas wie Hotel oder Monopoly, jo, dann kaufst du halt eine Straße oder kaufst du nicht und dann musst du bezahlen oder musst nicht bezahlen, jo.
Ja.
Ist schon krass, was sich da getan hat.
Das finde ich auch, deswegen das nochmal zu reflektieren, jetzt auch in der Folge, fand ich jetzt auch super spannend für mich, als ich so ein bisschen recherchiert habe, dass wie sich das jetzt auch entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Deswegen fand ich das einfach auch ein spannendes Thema für heute, weil wir jetzt ja so ein bisschen auch 10 Minuten über so gesprochen haben, wie das damals so war und dass man irgendwie in den Spielen ja auch gar keine bis kaum Entscheidungen getroffen hat. Ne? Also selbst Monopoly, wo du sagst, ja, okay, kaufe ich jetzt die Straße oder nicht, das war ja zu 90% auch ein No-Brainer am Ende des Tages.
Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der mir unglaublich schwer fällt, wenn meine Eltern mich fragen, ja, was für Brettspiele spielt ihr denn dann so? Ich habe oft echt Schwierigkeiten, das zu beschreiben, weil wie willst du jemanden, der, sag ich mal, bei dem die Brettspielentwicklung, sag ich mal, beim Monopoly aufhört, wie willst du dem erklären, was Agemonia ist zum Beispiel oder ein Gloomhaven?
Ja.
Das ist unglaublich.
Ja, ich werde auch oft gefragt, gar nicht nur von Verwandtschaft, sondern auch im Freundeskreis, weil das Interesse natürlich da ist, weil viele halt wissen, dass wir den Podcast haben. Und also ich nehme da irgendwie gar nicht viele Wörter in den Mund, sondern das meiste, wie ich es dann meistens erkläre, ist, dass ja die Spiele, die wir so spielen, haben meistens 60 Seiten Anleitung oder aufwärts. Das ist so das, wie ich es dann meistens erkläre. Und dann denken sich die Leute schon meistens, okay, das ist nichts für mich.
Ja, und wahrscheinlich wäre es aber so total was für die Leute. Das ist das, wo ich immer denke, es ist unglaublich schwer, das dir zu beschreiben. Ich weiß, du hättest jetzt keine Lust, 3 Stunden dich mit mir reinzuarbeiten, aber glaub mir, du würdest so viel Spaß haben dabei. Und ja, da würde mich auch mal die Rückmeldung von unserem Publikum so interessieren. Also auch, wie sieht eure Vergangenheit aus? Wie steht ihr so dazu, in eurem Freundeskreis den Leuten zu erklären, die nicht in diesem Brettspielthema so drinstecken, was ihr so macht? Also das fängt ja schon an, wenn du Freunden, die keine Brettspiele spielen, erklären musst, dass du jetzt einen Spieleabend mit Freunden machst. Dann denken die so, yo, macht ihr hier das Nilpferd auf der Achterbahn oder was? Oder irgendein anderes Partyspiel.
Tabu oder sowas.
Ja. Und also gebt uns da gerne mal Rückmeldungen auf zum Beispiel auf Discord. Würde mich echt mal interessieren, wie das so bei euch aussieht.
Und ich finde es so spannend auch, weil das irgendwie auch der Ursprung war, warum ich oder wir ja dann am Ende des Tages auch wieder zurückgekommen sind zum Hobby auch. Und warum ich das Hobby auch so liebe, dass einfach diese, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel unter der Woche 1-2 Mal treffen zum Spielen, dann schalte ich aber auch komplett ab von jedem beruflichen oder sonst was Stress, familiären Stress, Alltagsstress. Und man arbeitet sich halt wirklich in was rein und es macht einfach unfassbar viel Spaß. Und ich habe auch irgendwann gesagt, ich sitze ja beruflich auch einen ganzen Tag vorm Bildschirm, dann brauche ich halt am Ende des Tages irgendwie nicht noch vorm Flimmerkasten zu sitzen.
Ja.
Ich mache das auch mal, aber das mir reicht dann, das 1-2 Mal am Abend in der Woche. Und das war ja so der Grund, warum wir dann auch gesagt haben, hey, dann lass uns doch einfach mal auch den Podcast starten oder dann auch 1-2 Mal die Woche treffen, weil es einfach so viel mehr Spaß macht, als sich vom Fernseher berieseln zu lassen. Ne?
Absolut. Und es ist halt aber auch was, was man dann so in einem engen Kreis miteinander teilt. Das hat ja auch sowas Gemeinschaftsbildendes in einem engen, begrenzten Kreis.
Ja.
Und noch ein Punkt, den ich noch sagen wollte, man muss aber auch aufpassen, finde ich, dass man nicht diese Überheblichkeit gegenüber den früheren Spielen entwickelt. Weil am Ende haben die uns alle in dieses Brettspielthema reingebracht. Also selbst ein Monopoly. Ich kann ein Monopoly ja, das aus heutiger Sicht, denke ich, würde ich nie wieder spielen. Aber ich kann ja niemanden verurteilen, der das für ein cooles Spiel hält, weil ich habe es auch gespielt letztlich. Und hatte Spaß dabei. Jahrelang teilweise.
Definitiv. Und das ist ja auch was wir in unseren Folgen oft respektive immer wieder auch sagen, dass nur wenn wir jetzt vielleicht auch ein Spiel nicht gut finden, egal ob das jetzt kooperativ oder kompetitiv ist, hat das ja trotzdem oft eine Fanbase. Und es gibt genügend Leute, die ein Monopoly oder heute ja auch noch ein Siedler von Catan, ne? Wir haben es jetzt in Essen wieder gehört, Weltrekord mit Catan Connect. Offensichtlich gibt es Hunderttausende von Leuten, denen das super viel Spaß macht. Und das betonen wir auch immer wieder, ne? Also bitte um Gottes Willen, wenn ihr diese Spiele alle mögt, sind wir die Letzten, die sagen, habt keinen Spaß damit, ne? Das betonen wir auch immer wieder.
Genau. Aber gut, genug Vorgeplänkel, würde ich sagen. Haben jetzt schon 20 Minuten nur über die Vorgeschichte gesprochen. Ich wollte dich nicht davon abhalten, in deine Mechaniken einzusteigen.
Nee, alles gut. Das war ja wirklich auch Sinn und Zweck, so ein bisschen dieses Formats, dass wir uns einfach mal über ein paar Sachen ein bisschen entspannter unterhalten, ohne dass wir uns jetzt 30 Stunden auf ein Spiel vorbereiten oder na, jetzt steht ja demnächst wieder eine neue Crowdfunding-Folge an. Da bereiten wir uns ja auch ehrlicherweise immer 3-4 Stunden mindestens pro Spiel vor, weil wir eben nicht nur die Gamefound oder Kickstarter-Seite vorstellen wollen, sondern schon auch ein bisschen die Mechaniken, Stärken und Schwächen und sowas, was unserer Meinung so darlegt. Deswegen, das war ja wirklich so ein bisschen die Idee, dass wir einfach mal auch ein bisschen drüber quatschen. Und auch da gerne nochmal auch von euch die Rückmeldung, ob das ein Format ist, wo ihr sagt, das ist cool, uns gefällt es oder auch kein Problem damit zu sagen, wir killen das direkt wieder, wenn das nicht gut ankommt.
Dann unterhalten wir uns nur und nehmen es nicht auf.
Genau, oder wir sprechen das nächste Mal dann doch über Fußball.
Oh ja. Seid vorsichtig mit dem, was ihr euch wünscht.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, wie gesagt, ich habe ja so ein paar Mechaniken mitgebracht, wo ich dachte, wir sprechen einfach mal so ein bisschen drüber. Und die Idee ist, dass wir über jede Mechanik erstmal so ein bisschen quatschen, einfach so, wie wir die vielleicht definieren würden und dann vielleicht auch mit ein paar Beispielen untermauern. So, welche Spiele haben wir schon gespielt und oder auch Folgen drüber gemacht, die diese Mechanik beinhaltet und welche gibt es vielleicht noch, die sich dieser Mechanik auch, ja, die diese Mechanik auch benutzen oder sind vielleicht auch Urväter dieser Mechanik. Da kommen wir nämlich gleich zu der ersten Mechanik, nämlich Deckbuilding. Oder Deckbau zu Deutsch. Das ist so ein bisschen das Erste, weil es, glaube ich, so eine der bekanntesten Mechaniken auch ist, die sich ja viele Spiele mittlerweile, viele Spiele benutzen die, glaube ich, heutzutage. Weiß nicht, vielleicht bevor ich jetzt meine Definition raushaue, wie würdest du es denn definieren?
Ja, Deckbuilding. Ich würde sagen, man hat einen Stapel an Karten und erweitert den irgendwie, entweder indem man über Spiele hinweg oder innerhalb eines Spieles, einer Runde oder über, ja, ich habe spontan ein Spiel im Kopf und weiß selber gerade nicht, wie ich es beschreiben soll. ja, oder halt indem man über Jahre hinweg Dinge sammelt, zum Beispiel sich selbst so sein Deck zusammenstellt und einfach so ein bisschen. Das ist wichtig für mich zum Beispiel bei einem Deckbuilding ist, dass es tatsächlich verschiedene Möglichkeiten gibt, in die man sein Deck entwickeln kann. Dass es nicht, es gibt stärkere Sachen und die kommen dann dazu und die schwächeren fliegen raus, sondern dass man auch so irgendwie so Optionen hat, wie man Synergien in einem Deck erzeugen kann, wie man sich vielleicht in irgendeine Richtung entwickeln kann, als Supportive Charakter, als Tank, als Damage Dealer, also Tank. Ich habe den Hinweis bekommen, wir sollen auch ein bisschen englische Begriffe erklären, bitte, aus meinem Umfeld.
Oh, also, okay.
Also Tank meint sozusagen jemand, der als blockender Schadensaufnehmer in der Front steht und die anderen beschützt. Genau, Tank vom englischen Panzer halt. Mhm. Und Damage Dealer, also jemand, der Schaden austeilt und hinter einem Tank steht, von dem beschützt wird und dann auf die Feinde Schaden niederregnen lässt, zum Beispiel.
Ja.
Das ist mir zum Beispiel wichtig bei einem Deckbuilding.
Ja, also ich glaube, du hast es schon ganz gut eigentlich zusammengefasst. Ich denke, prinzipiell kann man vor allem in den Spielen, die wir ja auch oft spielen, so irgendwie, ich sag mal, Rollenspiel-ähnliche Kampagnenspiele, jetzt gerade auch bei Argemonia ist es ja auch wieder ähnlich, dass oder bei Wanted Heroes, was wir jetzt zuletzt hatten, oder auch Bossfighters QR, was jetzt demnächst kommt, dass im Prinzip das persönliche Deck quasi der Charakter ist. Ne? Und dass das den Charakter widerspiegelt und die Fähigkeiten des Charakters, wenn er startet. Mhm. Und dass wir ja nach und nach, wie du gesagt hast, Karten hinzufügen und oder am besten auch entfernen. Wir hatten ja jetzt bei Wanted Heroes auch den Fall mit dem, dass wir es eher Deckbuilding Light genannt haben, weil wir keine Karten entfernen konnten. Das Deck soll ja quasi immer effizienter und synergetischer werden. Das heißt, du willst immer mehr Synergien zwischen deinen Karten. Du willst immer bessere Effekte bis hin zu Kombinationen, sage ich mal, ausführen. Und die Entscheidung, die du triffst, um dein Deck zu bauen, also das Deckbau ist ja der deutsche Begriff, die wirken ja langfristig. Das heißt, es ist oft so, dass du ganz basic anfängst und sich das immer mehr über eine Kampagne oder über ein Szenario eben aufbaut und dass das so ein bisschen verschiedene Rollen und Fähigkeiten abbildet. So hätte ich jetzt gesagt.
Cool. Genau.
Ja, und jetzt hätte ich mal gesagt, ich meine, wir hatten ja auch schon ein paar Spiele, wo Deckbuilding-Elemente mit drin waren. Man muss ja dazu sagen, dass häufig Spiele sich mehrerer Mechaniken zugunsten machen. Und viele Spiele hatten wir ja schon, wo Deckbuilding ein Thema war. Aber was würdest du denn sagen? Ich weiß, dass du es auch gespielt hast, deswegen frage ich dich jetzt mal so direkt. Okay. Was würdest du denn sagen, ist so der Urvater des Genres oder der Mechanik?
Und du weißt, dass ich es gespielt habe?
Ja. Ich glaube sogar mit deiner Frau. Und du hast es auch zu Hause, glaube ich.
Echt? Ist Dominion oder was?
Ja.
Ernsthaft? Genau. Okay. Ja.
Ich hatte also tatsächlich Dominion gilt bei, so als
ja. Bei, ich hatte so beim Urvater, hatte ich tatsächlich so mehr in die TCG-Richtung gedacht, an Magic the Gathering. Da war ich so gedanklich gerade und da habe ich mich gerade gedanklich mit beschäftigt. Aber okay, klar.
Das ist tatsächlich gut, dass du das als Beispiel bringst mit Trading Card Games. Das hatte ich nämlich auch in meiner Recherche so ein bisschen gefunden, dass es dann dazu neben Deckbuilding auch noch Deck Construction gibt. Also, okay. Und das ist tatsächlich ein entscheidender Unterschied. Und das wird tatsächlich häufig auch oft verwechselt, weil Deck Construction eher ist, du baust dir am Anfang dein Deck zusammen und spielst es dann aber runter und verbesserst es dann nicht nochmal.
Okay. Deswegen habe ich so gestruggelt beim Aufbauen des Decks über Jahre hinweg. Da war ich gedanklich so ein bisschen. Mhm. Okay, klar. Ja. Das ist dann Deck Construction, okay.
Genau, ja. Cool.
Ja, okay.
Ehrlich gesagt war mir das vorher auch nicht klar. Ja, genau, also Dominion ist so ein bisschen der Ur-Deckbuilder, so wurde er jetzt genannt, wo es ja viel um Effizienzoptimierung auch geht am Ende des Tages. Aber was würdest du denn sagen, wenn du so 2-3 Spiele nennen müsstest, wo wir schon Deckbuilding-Elemente mit drin hatten, die wir auch schon gespielt haben?
Oh Gott, jetzt... Jetzt triffst, nee, natürlich nicht. One-Hit Heroes wäre jetzt. Ich bin alter Mann. Ich gucke mir gerade mal eine Liste von unseren Spielen nebenbei an, tatsächlich. Was hatten wir denn? Max vs. Minions wäre. Nee, das ist ein Programmierspiel, klar.
Da kommen wir später auch noch zu.
Ja.
Nee, aber zum Beispiel, also Tainted Grail zum Beispiel, hast du ja auch dein Deck aufgebaut.
Okay, ja.
Stimmt. Also definitiv auch bei Rogue Angels, würde ich sagen. Da haben wir ja auch eine Folge zu gemacht. Da ist es ja wirklich auch so, dass du bessere Waffen kriegst und die in dein Deck einslottest und die dann spielen kannst und so.
Ach, das gilt auch, wenn man so einslottet, mehr oder weniger.
Ja, also du kriegst sie ja immer wieder in dein Deck zurück. Ne? Das ist ja schon so ein bisschen die Logik jetzt, wie es ja bei One-Hit-Heroes oder ehrlicherweise ja Bossfighters QR war ja auch Deckbuilding. Kriegst du ja immer wieder zurück.
Okay. Ich hatte dann gerade überlegt, ob so Makina Arcana, aber das ist ja dann eigentlich nicht, weil da baust du deinen Charakter aus und der liegt dann halt so.
Ja, was auf jeden Fall auch ein sehr umfangreicher Deckbuilder ist, den hast du jetzt noch nicht gespielt, aber mein Platz 1 in der Top-3-Folge damals, Mage Knight ist auf jeden Fall auch ein Deckbuilding-Spiel, weil du eben auch einen Charakter hast, der hat ein Startdeck und du streifst ja so ein bisschen durch die Lande und knallst Gegner weg und gradest so dein Deck auf und kannst Städte besuchen, um da neue Karten zu kaufen und so. Das ist ein sehr komplexer Deckbuilder, aber schlussendlich ist das die unterliegende Mechanik, weil du deinen Charakter durch ein upgegradetes Deck quasi immer stärker machen willst, um dann am Ende den Endgegner zu klatschen.
Okay. Ja. Seit du es gesagt hast, sitze ich gedanklich bei Dominion und überlege noch, wie viele Abende uns dieses Spiel geraubt hat, weil ich sauer in der Ecke saß. Weil ich mal wieder verloren habe, natürlich. Weil es ist auch unglaublich. Ey, meine Frau ist so unfassbar gut in diesem Spiel. Und ich verstehe es nicht. Weil ich halte mich nicht für schlecht und nicht logisch denkend, aber es ist unfassbar. Das Spiel war echt Gift für uns. Und wir haben natürlich fast alle Erweiterungen. Also.
I know. Haben wir ja schon häufiger mal drüber gesprochen, ne? Also es gibt im Koop-Bereich noch so ein, zwei Spiele, die ich einfach noch gern kurz erwähnen wollte, weil das so auch so ein bisschen so Klassiker sind im Deckbuilding-Bereich. Das ist zum einen Marvel Champions, das habe ich selbst nicht und auch leider auch noch nie gespielt. Aber da hast du quasi auch ein Deck, was deine Heldenrolle quasi definiert. Aber so ein bisschen der Urvater im Koop-Bereich, was Deckbuilding angeht, würde ich sagen, ist Aeon's End. Das haben wir ja auch noch hier stehen. Gucken, ob wir das irgendwann mal auf den Tisch packen bei all dem, was wir noch vorhaben in den nächsten Monaten und Jahren.
Wird nicht einfach. Aber Bock hätte ich schon so ein bisschen.
Absolut, ja. Bei Aeon's End ist so ein bisschen die Krux im Vergleich zu vielen anderen Deckbuilding-Spielen. Wir hatten das jetzt bei One-Hit Heroes und bei Bossfighters QR auch, dass du spielst einmal dein Deck durch und was danach passiert ist ja, dass du dein Deck nimmst, mischst und neue Handkarten ziehst. Und bei Aeon's End ist es eben so, dass du dein Deck durchspielst und du mischst es aber dann nicht. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Planbarkeit, sage ich mal, deines Decks, weil du immer einigermaßen weißt, okay, die Karte kommt jetzt safe ganz oben, weil die habe ich vorhin als erstes gespielt, weißt du so? Und das ist so ein bisschen das, was Aeon's End so ein bisschen special macht im Vergleich zu anderen Deckbuilding-Spielen.
Okay. Wer Skat kann, ist auf jeden Fall im Vorteil.
Ja, stimmt. Karten zählen und merken. Gut, dann ja, soll man Deckbuilding.
Würde mich halt mal interessieren. Wie findest du es so als Mechanik?
Also, ist tatsächlich eine meiner Lieblingsmechaniken. Okay. Ich mag das echt extrem gerne, dass man so nach und nach eben seinen Charakter über ein Deck aufbaut. Ich bin sowieso auch ein Fan von, natürlich, weil ich Mage Knight auch sehr gerne habe, ein Fan von so kartengetriebenen Aktionspunkten oder Aktionen, die du ausführst, egal ob das jetzt Kampfaktionen, Bewegungsaktionen oder sowas sind. Und dementsprechend, ich mag es schon wirklich gerne. Es ist einer meiner Top-Mechaniken, würde ich sagen, die ich wirklich am liebsten mag.
Okay. Also ich finde es auch ganz cool. Das Problem ist, dass es oft gar nicht so gut gemacht ist.
Also ich muss sagen, Mage Knight spielen.
Ja. Also wo du es so gesagt hast, von dem, was wir so gespielt haben, muss ich sagen, Rogue Angels hat mir schon mit auch am besten gefallen. Weil es halt noch so ein bisschen eine strategische Tiefe geboten hat, weil du dir überlegen konntest, was du machst.
Mhm. Ja.
Das war ganz cool, also weil du wirklich so Optionen halt hattest, also tatsächliche Wahloptionen hattest.
Definitiv, ja.
Aber ansonsten ist es halt. Naja, wir haben ja halt gerade jetzt zwei Beispiele, wo es eher so zwei frische Beispiele, wo es eher nicht so cool war. Also nicht so, ja, nicht so strategisch war, sagen wir es mal so.
Ja, der Vorteil, den Bossfighters QR natürlich hatte, war, dass du immerhin eine Karte halt diskarden konntest aus deinem Deck.
Das stimmt, ja.
und eine dazu nehmen konntest. Das heißt, es hatte so ein bisschen einen doppelten Effekt, während du ja bei One-Hit-Heroes leider nur immer nur eine bekommen hast und mehr war es halt am Ende leider nicht.
Mhm. Aber du hast schon recht, das ist schon eigentlich eine coole Mechanik. Weil man halt so ein bisschen eine Kontrolle hat und trotzdem einen Glücksfaktor. Das ist ja das, was du schaffst mit so einem Deckbuilding.
Ja. Ja, genau. Oh, cool. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja noch einige Deckbuilding-Spiele auf der Liste. Da gucken wir, ob wir da demnächst mal was machen.
Ja, bestimmt.
Cool, dann sollen wir mal zur nächsten Mechanik übergehen.
Hau rein.
Das ist auch
gespannt,
was ich weiß.
Was du vorbereitet hast.
Also tatsächlich ist das was, wo ich weiß, dass wir beide auch schon häufig darüber gesprochen hatten, weil uns nicht klar war, A, was ist der Unterschied und B, was ist es denn eigentlich genau?
Okay.
Hast du schon eine Idee?
Ich kenne kenne zwei Begriffe, bei denen hatten wir schon mal eine Diskussion über den Unterschied. Roguelike.
Ja,
and genau. Und Roguelite. Okay.
Richtig.
Weil ich da glaube, muss ich dir aber sagen, darauf habe ich mich mal vorbereitet, nachdem wir es mal als Diskussion hatten.
Ich glaube, dass das schon auch eine Mechanik ist, wo häufig Leute, die halt vielleicht nicht so extrem tief im Hobby drin sind, wie wir jetzt auch, dass dann die Leute nicht genau wissen, was ist denn Roguelike zur Hölle? Das habe ich noch nie gehört. Oder Roguelite. Und was ist der Unterschied zwischen Like und Light? Da haben wir ja auch zwischendurch mal mit gestruggelt. Und deswegen wollte ich es auf jeden Fall hier mit reinnehmen in die Folge, weil ich dachte, dass es vielleicht einige da draußen gibt, denen das auch nicht so ganz klar war.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn.
Du darfst wieder anfangen mit deiner Definition.
Das ist jetzt natürlich unfair, weil ich mich dazu tatsächlich mal drauf vorbereitet hatte. Dann kam es aber nicht mehr dazu.
Du den ganzen Tag auf der Couch sitzen und ich nicht.
Das stimmt. geht zurück auf das Spiel Rogue. 80er-Jahre-Spiel. Hast du es je gespielt? Ich nicht.
Nee, und das wusste ich tatsächlich auch gar nicht.
Ah, cool. Geht zurück auf ein Spiel aus den 80ern, ein ganz frühes, noch so mit ASCII-Codes programmiert, Rogue. Und da ging es darum, dass du zufällig generierte Level, also gab es so ein paar Kriterien, die habe ich jetzt nicht mehr alle im Kopf. Also du hast immer zufällig kreierte Level, du hast ein Insta-Death, also du hast keine zweite Chance, du stirbst sofort, wenn du stirbst und das Spiel ist dann auch vorbei und du fängst von neuem an, also von vorne an. Was waren noch Kriterien? Ich müsste jetzt lügen, es gab noch so fünf, sechs Kriterien und wenn die Kriterien erfüllt sind, dann ist es im engsten Sinne ein Roguelike. Und wenn du von den Kriterien abweichst, ist es ein Roguelite. Das ist so ein bisschen die Definition da von den beiden Sachen.
Deswegen Light, ne? Ich habe das ja auch jetzt erst so ein bisschen rausgefunden. Light wegen wie Cola Light ist halt so ein bisschen abgespeckt.
Ja.
Ne? So, auch wenn man es anders schreibt, also nicht mit GHT, sondern ITE. Genau, also prinzipiell kann man sagen, es gibt ja durchaus viele Gemeinsamkeiten zwischen Roguelike und Roguelite.
Ja.
Und genau, die Spiele bestehen prinzipiell immer aus einzelnen sogenannten Runs. Das heißt, du läufst die Spiele quasi einmal durch und es gibt prinzipiell eigentlich eine hohe Varianz zwischen diesen einzelnen sogenannten Runs. Und das Scheitern innerhalb eines Durchlaufs gehört halt zum Design eines Spiels oder dieses Spiels, dieser Mechanik. Das heißt, es ist genau so gedacht, dass du bei deinem ersten Durchlauf das Spiel niemals schaffen wirst. Ne? Das ist auf jeden Fall so und dass man quasi durch die Wiederholung des Spiels lernt und dadurch eben starke taktische Anpassungen vornimmt an seiner Art, wie man das Spiel spielt. Und dementsprechend würde ich auch sagen, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, dass es deswegen auch sehr geeignet ist für kooperative Brettspiele.
Ja, ich finde es, das Problem ist halt immer, wie hart machst du es? Also, weil das ist dann für mich der große Unterschied zwischen frustrierendem Momentum und belohnendem Momentum. Weil, also ich finde, wenn du nach der engen Definition ein Roguelike machst, dass du dich, der ja in sich bedeutet, dass du dich eigentlich nicht weiterentwickeln kannst, nicht vorbereiten kannst, dass du einen Boss machst zum Beispiel und verlierst und es geht nicht darum, seine Mechaniken zu lernen und wieder reinzugehen, de facto ein Boss-Battler. der ja, wenn du ein Boss-Battle in ein Spiel einbaust, de facto ein Roguelite-Mechanismus ist. Mhm. Und wenn du den aber als Roguelike machst, dann ist halt frustrierend nur noch. Weil dann müsstest du ja immer wieder neu anfangen und der Boss würde sich verändern und seine Mechaniken würden sich verändern und du würdest wieder von neuem anfangen. Mhm. Im engsten Sinne. Deswegen, ja. Roguelite, finde ich, ist eine ziemlich coole Variante für Brettspiele. Aber Roguelike finde ich schon hart.
Ja, das, da gebe ich dir recht. Deswegen, wir hatten ja tatsächlich bisher noch kein Spiel, was diese Mechanik hatte oder hat. Wir haben einige auf der Liste, aber gespielt haben wir bisher einfach noch keins. Mhm. Und vielleicht, wenn man mal kurz noch mal auf die Erklärung eingeht. Du hast jetzt, oder wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen was gesagt, so was unterscheidet denn Roguelike von Roguelite?
Oh, wie wird die ganze Zeit Like und Light? Ja,
weil es sich ja halt auch so ähnlich anhört, deswegen ja, finde ich es oft so, wenn du das schnell runternuschelst, das habe ich auch öfters jetzt schon mal in anderen, bei YouTube oder so auch gemerkt, dass wenn jemand von Roguelike spricht, dann weißt du gar nicht, hat er jetzt Like oder Light gesagt, deswegen, ja. Deswegen betone ich das immer so. Aber ja, also prinzipiell ist ja schon so, dass bei Roguelike, dass du quasi keine und wenn dann nur minimale permanente Upgrades hast, ne? Das heißt, du fängst schon eher immer wieder bei, ja, komplett neu oder bei Null an. Und dass der Fortschritt quasi nur darauf basiert, dass du deine Skills, das Spiel zu spielen, verbesserst. Und nicht, dass du Upgrades behältst, Items behältst, Karten behältst oder was auch immer. Und dass die Durchläufe immer sehr taktisch anspruchsvoll und hart sind. Und dass es dadurch natürlich trotz vermutlich Frustration eben halt eine hohe Wiederspielbarkeit aber am Ende des Tages hat. Und ich weiß nicht, vielleicht möchtest du mal berichten, du hast ja auch einige Videospiele bei dir so auf der Liste, die da ja sich auch dem angenommen haben. Ich bin ja da gar kein Fan von, aber du ja so halb, ne?
Ja, die definieren das halt ja noch mal ein bisschen anders mit Souls-like. Das ist ja, also für mich, ja. Ich weiß nicht, ich bin halt auch nicht in diesem ganzen Definitionsgame und so drin, aber wenn ich es mir einfach durchdenke, ist ja Souls de facto eine Abwandlung von Roguelite, bei dem du ja die Option hast, deine Ausrüstung zum Beispiel wiederzukriegen, indem du deinen gestorbenen Körper findest und das dann aufhebst, mhm. und dann es nicht nur darum geht, dass du deine Fähigkeiten verbesserst, sondern dass du auch dein Set verbessern kannst, deine Ausrüstung verbessern kannst und so weiter. Also ich bin ja bekennender, großer Fan von Elden Ring, was ja. niemand versteht aus meinem Umfeld, glaube ich inklusive dir. Für mich ist diese Prämisse, dass wenn ich von vornherein weiß oder als ich von vornherein wusste, es wird halt sein, dass ich sterbe und das ist Teil des Spiels. Das hat für mich das ganze Spiel verändert und auch nicht so frustig gemacht, weil ich wusste, jo, mhm. das ist so. Ich werde verlieren und ich muss auch ein paar Mal verlieren und dann kämpft man halt gegen so einen Boss 20, 30, 50 Mal und lernt seine Mechaniken und irgendwann schafft man ihn. Als mir klar war, dass es Teil des Spiels oder das wusste ich halt vorher, da war das kein Problem. Mich nervt es, wenn es nicht Teil des Spiels ist und mir passiert.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, für mich ist das nichts. Deswegen bin ich wirklich gespannt, ob das auch Brettspielmechanisch überhaupt was für mich und oder uns ist. Weil das birgt schon viel Frustrationspotenzial. Es kommt halt drauf an, wie es am Ende umgesetzt ist, ne?
Ja.
Ja, und
aber kann halt auch sehr, sehr spaßig sein. Also kann ich dir als alter Elden Ring-Fan sagen, es kann echt Spaß machen. Ja. Kann aber auch sehr frustig sein, ja.
Genau, ja. Ja, und dann, wenn man sich dem gegenüber mal Roguelite anguckt, dann hast du da natürlich permanente Upgrades zwischen den einzelnen Durchläufen. Das heißt, man beginnt den neuen Run immer irgendwie stärker. Es ist dadurch natürlich deutlich zugänglicher und hat auch eine höhere Motivation meiner Meinung nach, weil du eine Progression hast und du weißt, hey, ich habe eben so eine geile Rüstung bekommen, kurz bevor ich vielleicht irgendwie draufgegangen bin, die behalte ich. Das heißt, ich mache weiter und das nächste Mal klatsche ich den auf jeden Fall weg. So, das heißt, es ist halt ideal für so, meiner Meinung nach, für Kampagnenspiele und für kooperative Spiele, weil du dadurch natürlich ja einfach motiviert bleibst. Nicht so wie bei Roguelike, wo du halt irgendwie nur versuchst zu lernen und dann das Gelernte zu adaptieren in einem zweiten Run.
Ja. Für mich hat Roguelite ein ganz großes Problem und das ist, dass ich Fail Forward kennengelernt habe. Und das hat Roguelite für mich zerstört komplett. Weißt du, weil für mich, das sind ja für mich, nicht nur für mich, das sind für mich halt zwei gegenüberstehende Mechaniken und eine Fail-Forward-Mechanik, wenn sie gut gemacht ist, ist unendlich viel geiler als eine Roguelite-Mechanik. Vielleicht für alle, die uns zuhören und nicht wissen, was Fail-Forward ist. Dass man, wenn man verliert, ist trotzdem in der Geschichte oder der Story oder dem Verlauf des Spiels irgendwie weitergeht. Halt mit einer Niederlage dann halt auf eine andere Art weitergeht. Dass man dann ein Branching, also ein Aufteilen der Story hat, wie es dann weitergeht, wenn man verloren hat. Und auf einem anderen Pfad würde es weitergehen, wenn man gewonnen hätte, zum Beispiel.
Ja, ich glaub, was halt bei den Roguelite-Dingern wichtig wird, ist, dass die Story muss halt so gut sein, dass du es immer, wenn du quasi vielleicht gestorben bist, dass du es unbedingt wissen willst, wie es weitergeht.
Ja.
Weil wenn das nicht ist, dann hast du doch irgendwann keinen Bock mehr. Wenn die Story kacke ist und du verreckst alle Stunde einmal, dann hast du doch auch keinen Bock mehr. Dann denkst du, ey, so what, dann lasse ich es halt. Ja. Deswegen, bin ich sehr gespannt.
Es funktioniert nicht als, also es ist eine coole Mechanik, aber es funktioniert für mich nicht als tragende Mechanik. Das ist halt so der Punkt. Also es braucht dann irgendwas, was mich dazu bringt, das machen zu wollen.
Ja.
Das stimmt.
Ja, genau. Ja. Ja, und wenn wir vielleicht mal uns angucken, was für Spiele es so in dem Genre gibt, also Brettspiele, dann, wenn wir mal bei Roguelike starten, okay. Da habe ich jetzt mal drei rausgesucht,
die bin ich jetzt selber gespannt.
Passen. Naja, also Slay the Spire zum Beispiel ist ein Roguelike. Cool. Das ist wirklich so, dass du hast ja das Videospiel nicht gespielt, ne?
Nein,
hast du, glaub ich, gesagt.
Gar nichts davon.
Genau, ich kannte das ja schon, weil ich das Videospiel auch relativ viel auch gespielt habe auf der PlayStation. Das kannst du aber mittlerweile auch im App Store als App kaufen, weil es hat nicht viel Speicherplatz, also das kannst du relativ gut auch auf dem Handy spielen. Und mir hat es also wirklich extrem viel Spaß gemacht, viel mehr als ich eigentlich gedacht hätte. Und deswegen habe ich da auch richtig Bock drauf. Und du spielst quasi drei verschiedene Akte. Und hast halt verschiedene Branches, wie du halt den Akt schaffen kannst. Und wenn du es halt nicht schaffst, dann fängst du halt wieder von vorne an. Und weißt aber beim nächsten Mal, was, wo, wann passiert. Von daher, da bin ich extrem gespannt drauf. Und das hat ja auch einen sehr, sehr positiven Leumund. Und wir haben es ja auch schon hier stehen und werden es ja auf jeden Fall hoffentlich irgendwann Anfang nächstes Jahr oder so mal auf den Tisch kriegen.
Da bin ich auch gespannt.
Ja, dann. Das kannte ich tatsächlich nicht, das habe ich dann auch nochmal recherchiert, ist auch kooperativ, heißt One Deck Dungeon. Kannte ich nicht, ist auch tatsächlich so ein bisschen wie Gloomhaven Buttons in Bugs gefühlt von der Größe her. So ein ganz kleine Schachtel nur und hat quasi so ganz kleine, wie es halt schon sagt, ne, One Deck Dungeons, wirklich nur so eine Karte und spielst halt ein Deck runter und lernst halt dadurch und spielst halt dann nochmal, wenn du es nicht geschafft hast und bist halt so immer schlauer, weißt halt, wie das Spiel gespielt wird. Und das Letzte, was ich dann noch habe, ist tatsächlich, das kannte ich vorher auch nicht, ist ein Dark Souls The Card Game.
Ah, cool, ja.
Dark Souls passt ja auch ganz gut da rein in die Roguelike-Mechanik.
Ja. Ich frage mich gerade, wenn man es auf die höchste Schwierigkeit dreht, ist dann Galaxy Defenders ein Roguelike? Weil da hast du ja auch, sagen, die Charaktere sterben und sind tot.
Aber du hast ein Fail-Forward, oder?
Ein Fail-Forward-System, ne?
Ja.
Ja, stimmt.
Also
es geht weiter. Sicher. Ja. Ich hatte nur gerade überlegt, dass du ja dann auch tatsächlich diesen Insta-Death kannst du ja spielen bei Galaxy Defenders. Aber ja, stimmt. Es geht ja, die Mission geht weiter.
Ja, ich weiß noch, dass wir damals da so, ich will gar nicht sagen, begeistert waren, dass es das bei Galaxy Defenders gab, weil wir haben davor ja relativ lang Gloomhaven, Pranken des Löwen gespielt. Da ist die Folge ja auch long overdue. Die müssen wir auch unbedingt mal aufnehmen demnächst.
Ja.
Und bei Gloomhaven war es ja so, dass wir irgendwann in einem Szenario, ich weiß schon gar nicht mehr wo, 7, 8 oder so stecken geblieben sind und 5, 6, 7 Mal nicht geschafft haben, dann irgendwann gesagt haben, hey, sorry, kein Bock mehr, ist so frustig. Egal, was wir machen, wir wissen nicht, wie man das schaffen soll. Und bescheißen wollten wir dann irgendwie auch nicht oder Hausregeln oder so. Und da hat uns dieses Fail-Forward irgendwie gefehlt. Und da haben wir als nächstes, glaube ich, Galaxy Defenders gespielt. Und da waren wir so begeistert, dass es das da gab. Und das hatten wir vorher, glaube ich, in keinem anderen Spiel gesehen.
Ja, du hast recht. Ich hatte nur gerade diesen Insta-Death-Gedanken im Hinterkopf, aber du hast recht, es gibt ein Fail-Forward.
Ja. Ja. Ja, hast du Ideen für oder Beispiele für Roguelite-Mechaniken?
Ich frage mich halt gerade, ob man da nicht de facto fast jeden Dungeon-Crawler, der kein Fail-Forward hat, reinwerfen könnte.
Weil du es immer wieder neu versuchst dann.
Ja, wenn man es mal hart reinwirft.
Ja. Ja. Das, ja, klar.
Wahrscheinlich. Das ist ja auch aber so ein Ding. Also, Roguelite hat ja auch keine feste Definition, sondern es ist so ein eher ein fluides System. Nicht alle Regeln vom Roguelike erfüllend. Wahrscheinlich kann man jeden Dungeon Crawl, wahrscheinlich kannst du Gloomhaven reinwerfen. An der Stelle.
Wobei, da weiß ich gar nicht, ich glaube ehrlich gesagt nicht, oder? Weil wenn du das Szenario nicht geschafft hast, dann
Equipment
darfst du
nicht, musst du zurückgeben, ne?
Richtig, ne? Das glaube ich nämlich auch. Deswegen weiß ich gar nicht, also es kommt glaube ich so ein bisschen drauf an, bei manchen darfst du es behalten und dann würde ich sagen, ja, hast du recht mit deiner Aussage, aber bei vielen musst du ja wieder das, was du gefunden hast, irgendwie abgeben, ne? Glaube ich.
Ja.
Du und dann ist
gar,
es halt wieder
du hast gar kein wirkliches Loot so richtig bei Gloomhaven gehabt. Kein Rüstungsloot.
Ja, genau, du hast Münzen gehabt, aber mit denen konntest du halt nichts machen und die waren beim nächsten Mal, konntest du die auch nicht wieder einsammeln.
Ja.
Irgendwie so, ne? Ja, also es gibt so ein paar, also tatsächlich würde ich sagen, One-Hit-Heroes gehört auf jeden Fall dazu, weil du, selbst wenn du dann es einmal nicht schaffst, machst du es dann nochmal, behältst aber quasi ja die Karten, die du vorher hattest. Also deswegen, das ist so ein bisschen Roguelite-Light. Und eins, was wir ja auch noch bei uns auf der Liste haben, wo ich hoffe, dass wir da mit Frosted auch was machen können, ist das Dead Cells.
Ah, Dead Cells.
Das ist auch Roguelite. Und eins, über eins haben wir sogar auch schon gesprochen in einer unserer Crowdfunding-Folgen, was ich unterstützt habe.
Klingelt da was? Ja, da war doch
Synergic Games.
Wie hieß es? Mit der Blood-Mechanik und mit diesem Ereignisboard, mit den Vampiren und den Jahrmarktleuten. Was war denn das?
Das war doch Blood.
Das war Blood.
Aber das ist es nicht.
Aber das hat's auch, oder?
Oh, gute Frage.
Ich glaube nicht die Diskussion Roguelite?
Kann sein, ja. Jetzt, wo du es sagst, ich bin mir gerade selber nicht ganz sicher. Kann durchaus sein. Müssen wir nochmal recherchieren. Okay. Ich habe jetzt eigentlich geredet von Rise of Myth Cthulhu.
Ah, Rise of Myth.
Da haben wir ja in einer unserer Crowdfunding-Folgen schon darüber gesprochen. Das habe ich ja auch gebackt. Und wir hatten ja auch einen Austausch mit dem Verlag da und haben es uns ja auch angeguckt da in Essen jetzt.
Ja.
Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf. Sieht das ist halt auch eher ein bisschen runtergedampft. Ja. Ja. Ja, genau. Ja, ich denke, jetzt haben wir relativ viel über Roguelike und Roguelite gesprochen. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen mehr Klarheit bringen in, was ist denn das eigentlich und was ist der Unterschied zwischen den beiden? Weil, das war mir einfach irgendwie wichtig, das mit in die Folge mit reinzunehmen, weil selbst wir ja teilweise irgendwie gestruggelt haben und uns das nicht ganz so klar war.
Ja, wir sind ja auch nicht klar, wir beschäftigen uns viel mit dem Thema, aber wir sind ja auch nicht die Gatekeeper des Wissens. Also selbst wir machen ja auch, sind ja nicht gefeit davor, auch Fehler zu machen. Das ist deswegen
absolut.
Sind wir auch immer offen für jedes Feedback, weil wir wissen, dass wir wahrscheinlich auch mal Sachen falsch machen. Und wir uns nur verbessern können, wenn jemand was sagt.
Wo du das gerade sagst, erinnere ich mich noch an unsere, was war denn das, zweite Folge, wo wir über Machina Arcana gesprochen haben und der irgendwie Mitdesigner im Unknowns Forum und uns irgendwie 1000 Sachen geschrieben hat. Das war irgendwie, warum habt ihr da nicht drüber gesprochen und warum habt ihr das nicht gesagt?
Ja, und uns aber auch gelobt hat über Dinge, über die wir gesprochen haben.
Ja.
Naja, und uns endlich erklärt hat, wie man es ausspricht.
Ja, richtig.
Okay.
Gut, aber dann.
Was hast du als nächstes? Ich bin heiß.
Jetzt habe ich dich angefixt.
Ja.
Ja, ich habe tatsächlich noch ein bisschen was vorbereitet, aber genau, wir gucken mal, wie lange wir noch Bock haben und irgendwann, wie gesagt, wir werden definitiv, wenn das gut ankommt, werden wir auf jeden Fall vielleicht nochmal eine zweite, dritte, vierte Folge machen. Genau, die dritte Mechanik, die ich mir jetzt rausgesucht habe, die ehrlicherweise in kooperativen Brettspielen nicht so dominant ist, sondern eher in kompetitiven Spielen, ist Worker Placement.
Okay.
Das hört man ja auch relativ oft. auf Deutsch, wenn man es übersetzt, würde man sagen Arbeitereinsatzspiel.
Sehr schön, schönes Beamtendeutsch.
Das wird tatsächlich, also wenn du so mal irgendwie YouTube guckst, oder, das wird tatsächlich so übersetzt auch.
Arbeitereinsatzspiel.
Sagte Ossi. Dann darfst du direkt mal erklären, was das ist.
Das ist eine Mechanik, in der man verschiedene Miepel meistens hat oder können auch Plättchen sein. Und es gibt verschiedene Tätigkeiten, die diese Figuren ausüben könnten. Und man entscheidet selbst, wie viele man für welche Tätigkeit einteilt, um verschiedene Ressourcen zu erlangen, um Verteidigung und Angriff zu machen oder so Geschichten. Also Expedition gehen, auf dem Feld arbeiten und so Geschichten. Also es gibt verschiedene Aufgaben, die gemacht werden können, und man entscheidet selbst, mit wie vielen seiner möglichen Arbeiter man wo einsetzt und diese Aufgaben erfüllt, um Sachen zu machen.
Ja.
So hätte ich es jetzt definiert.
Ja, da habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich denke, du hast halt dadurch einfach eine sehr hohe Planungs- und Interaktionsmechanik. Also du kannst halt wirklich relativ gut im Vorhinein planen. Aber was es tatsächlich auch in einigen Spielen gibt, ist, dass man eben mit seinem Arbeiter oft nur auf ein Feld kann, beziehungsweise ein Feld nur von einem Arbeiter besetzt werden kann. Das heißt, man hat auch so ein bisschen so ein Priorisierungsthema seiner Arbeiter, weil stellst du deinen Arbeiter jetzt auf ein Feld, wo du beispielsweise unbedingt irgendwie eine Ressource brauchst, oder siehst du, dass vielleicht dein Gegenspieler, gerade in kompetitiven Spielen ja relativ häufig, dass der vielleicht eine bestimmte Ressource braucht und du bist aber vor ihm dran und kannst ihm das quasi wegnehmen, brauchst es selber zwar nicht, aber machst quasi deinem Gegner irgendwie einen Zug kaputt. Also da hast du ja schon relativ viele Möglichkeiten, gerade so strategischer Art, vor allem ehrlicherweise in kompetitiven Spielen, nicht so viel in kooperativen Spielen.
Okay.
Ja, deswegen glaube ich, dass wir über jetzt Worker Placement wahrscheinlich gar nicht so viel reden werden.
Wir haben eins aber gespielt.
Genau, das wäre jetzt meine Frage an dich erstmal. Fallen dir spontan welche ein?
Ja, wir haben eins gespielt und eins, da warte ich drauf, dass du es endlich kriegst. Das eine, das wir gespielt haben, Sleeping Gods, es war Leitmechanik, aber es hatte Worker Placement.
Ja, stimmt. Genau, vielleicht willst du es kurz mal erklären, wie das da funktioniert hat?
Da hat man verschiedene Phasen des Spiels gehabt, und man hatte zum Beispiel die Schiffsphase, und auf der Schiffsphase hat man einen Miepel gehabt, den man auf eines der verschiedenen Felder platzieren konnte und damit dann halt verschiedene Ressourcen, je nachdem wo man ihn auf dem Schiff platziert hat, bekommen hat. Und da konnte man sich, musste man sich kooperativ einigen. Da hast du schon recht, also kooperativ ist Worker Placement halt wirklich ein Punkt. Man muss dann halt sich absprechen, ich bräuchte jetzt das und das, du bräuchtest jetzt vielleicht das und das, wo stellen wir uns jetzt hin, was so das Sinn macht. Ja.
Ja. Ja, das stimmt. Und welches Spiel hast du gemeint, auf das du wartest?
Dieses Zombie-Horde.
Ah, ja, Zombie-Horde. Ja, stimmt. Stimmt,
hat auch Worker-Placement.
Stimmt, ja. Da konntest du, damit glaube ich auch in einer der Crowdfunding-Folgen drüber gesprochen, ne?
Genau. Und seit ich es gesehen habe, denke ich mir, habe ich Bock zu spielen, weil es schön aussieht, schön aufbaut.
Ja. Ja, da habe ich tatsächlich schon länger nichts gehört in den Updates. Toi, 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 hoffentlich kommt es überhaupt noch. aber da bin ich auf jeden Fall auch drauf gespannt. Da freue ich mich auch richtig drauf.
Die waren aber noch nicht in Essen, oder?
Nee, da habe ich geguckt, die waren nicht in Essen. Nee, leider nicht. Und es gibt im kooperativen Bereich tatsächlich noch so 1, 2, 3 Spiele, die ich teilweise kannte, teilweise aber auch nicht, die ich hier nicht unerwähnt lassen will. Gerade jetzt erstmal im kooperativen Bereich, weil es das wirklich eine Mechanik ist, die es im Koop-Bereich einfach nicht so häufig gibt. Das ist zum einen Atlantis Rising. Das ist so ein bisschen, ja, im Koop-Bereich wohl das Worker-Placement-Spiel schlechthin. Wie gesagt, ich kenne es nicht. Ist wohl ein reines Koop-Worker-Placement-Spiel. Risiko gegenüber Belohnung, Abwägung. Man muss halt irgendwie zusammen irgendwie Atlantis retten, so. Und dann muss dann mit einem Worker wohl, kann da verschiedene Aktionen ausführen, Ressourcen sammeln, und klang auch erstmal interessant, ja, fand ich auch, ja, kannte ich aber persönlich nicht. Dann Robinson Crusoe, das habe ich ja auch hier, habe ich tatsächlich selbst auch schon einmal gespielt, hat einfach eine ultra beschissene Anleitung, sorry to say. Hallo? Deswegen, habe ich es jetzt noch nicht weiter irgendwie auf den Tisch gebracht.
Wie redest du über den Urvater der Koop-Spiele?
Ja, wir machen da irgendwann noch eine Folge zu, das verspreche ich, weil jetzt wirklich gerade im kooperativen Bereich war das einer der, wie du sagst, Urväter so ein bisschen. Deswegen habe ich schon Lust, das auch nochmal zu spielen. Ehrlicherweise war das so nach, ich glaube, Pandemic und Paleo mein nächstes kooperatives Spiel und hatte relativ wenig Erfahrung mit komplexen Spielen. Von daher glaube ich, dass das jetzt vielleicht auch anders aussieht generell. Ja, mal gucken, ich bin gespannt drauf. Und da ist es eben auch so, dass du einen Worker eben auf den Map-Tiles platzierst, um zum Beispiel ja, Ressourcen zu sammeln oder Aktionen zuzuweisen und so.
Okay. Genau.
Und dann mache ich so ein bisschen den Übergang. Hast du noch so ein paar kompetitive Spiele, die einen kooperativen Modus bekommen haben?
Okay.
Mhm. Weil in kompetitiven Spielen hast du ja diesen Worker-Placement-Mechanismus relativ häufig. Aber genau, zum Beispiel Viticulture. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee. Wahrscheinlich nicht, ne? Das hat mich schon ein paar Mal gereizt, weil da der kooperative Modus auch immer sehr gelobt wird. Das ist so ein bisschen. Viticulture ist eigentlich ein kompetitives Spiel, wo du dein eigenes Weingut aufbaust.
Oh, na jetzt sind wir doch zu Hause.
Und das hat ein super schönes Artwork, also es gefällt mir richtig gut. Und das hat quasi einen Koop-Modus gekriegt mit einer Erweiterung. Und cool. Da machst du das quasi irgendwie zusammen kooperativ und das ist ehrlicherweise auch dann, ne, du musst halt das dann zusammen machen, das ist ganz viel Worker-Placement, abwägen, was priorisierst du, welches Gebäude baust du und so. Das ja, ist so ein bisschen dann der Übergang zum kompetitiven Bereich. Und ja, also wir haben, wie gesagt, viele kompetitive Spiele, die Worker-Placement-Mechanik haben oder Arbeitereinsatz. Ein paar davon habe ich auch schon gespielt, also Viticulture habe ich eben schon gesagt. Es gibt noch Everdell, das ist auch, glaube ich, ein klassischer Worker-Placement-Spiel mit so einem Engine-Building. Und eben vor allem auch die verlorenen Ruinen von Anak, das habe ich selbst auch schon gespielt. Das ist auch ein Worker-Placement mit ein bisschen Deckbuilding noch dabei. Ja, das ist natürlich in einem kompetitiven Spiel schon so ein bisschen der Klassiker, ne? Weil du da halt ja Ressourcen craftest und was weiß ich was. Also ja, das ich glaube einfach nicht unseres, aber ich weiß, dass es extrem viele Leute da draußen gibt, die das lieben. Aber Worker-Placement ist jetzt nicht meine favorisierte Mechanik, ehrlich gesagt.
Ja, es ist halt. Im Grunde hätte ich schon Lust drauf, also wenn, aber wie du sagst, ist es halt im Koop-Bereich nicht so verbreitet. Also grundsätzlich stelle ich es mir halt schon schön vor, also wenn man das irgendwie hinkriegen würde, dass man das zusammenspielt, hätte ich schon Bock drauf.
Ja, also dieses Atlantis Rising würde ich mir auf jeden Fall gerne mal angucken. Vielleicht hat ja irgendjemand von unserer Community das Ding schon mal gespielt und kann da mal von berichten. Mhm. Ob das irgendwie auch im kooperativen Bereich ein gutes Ding ist und diese Worker-Placement-Mechanik auch ausgereift ist, dann wäre das ja vielleicht mal was wir uns mal angucken könnten.
Ja, klar. Ich habe gerade auch überlegt, ja, nur so im Hinterkopf, und deswegen habe ich im Hintergrund auch versucht zu googeln, einfach weil ich es mir vom Namen cool vorstellen könnte, ob Materia Prima auch ein Worker-Placement hat. Und dann in dieser Inquisitionserweiterung ja auch kooperativ wäre. Weil irgendwie so von Alchemisten und so könnte ich mir halt vorstellen, dass es auch einen Worker-Placement-Aspekt haben könnte. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ja,
ich konnte es auf die Schnelle nicht rausfinden.
Ja. Ja, alles gut. Gut.
Okay.
Dann würde ich sagen, haken wir Worker-Placement oder Arbeitereinsatzspiele mal ab. Ich hoffe, dass wir auch hier wieder ein bisschen Klarheit darüber bringen konnten, was das für Spiele sind und was die so machen und wie das so funktioniert. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten.
Hau rein.
Kannst du noch?
Ja, immer.
Das nächste, was ich rausgesucht habe, ist Dice Manipulation.
Okay.
Gerade nachdem wir eben eine Mechanik hatten, die eher im kompetitiven Bereich ist, ist ja, glaube ich, Dice Manipulation nahezu perfekt für kooperative Spiele. Und ich weiß, dass wir das auch sehr gut oder sehr gerne mögen. Zu Deutsch würde man sagen Würfelmanipulation. Die englischen Begriffe klingen einfach immer so viel cooler. Also niemand würde doch sagen, ich spiele jetzt mal ein Würfelmanipulationsspiel. Aber wenn du sagst, du spielst ein Dice Manipulation Spiel, klingt es doch einfach gleich viel geiler, oder?
Die Frage ist, trifft es den Kern dessen, was man tut? Mit Dice Manipulation, weil man manipulated man Dices halt so sehr.
Ja, oder?
Ja, dann vielleicht stelle ich mir jetzt das Falsche vor. Definier mal, was ist denn Dice Manipulation?
Ja, ich habe jetzt so viel geredet. Ich dachte, du bist jetzt mal dran wieder. Oh,
Gott.
Legt sich hier auf die faule Haut.
Ja, logisch. ich hätte es jetzt halt tatsächlich in die Richtung Sky Team gedacht halt.
Das ist Dice Placement, was du meinst, oder?
Das ist Dice Placement, okay. Dann bin ich komplett raus. Was ist denn Dice Manipulation?
Naja, Dice Manipulation ist quasi, oder Würfelmanipulation, ist, dass du eben nicht nur würfelst, sondern eben auch danach, nachdem du gewürfelt hast, dein Ergebnis nochmal aktiv irgendwie beeinflussen kannst.
Okay, also tatsächlich so eine Teilmechanik, weil gibt es Spiele, die nur darüber funktionieren?
Nee, aber
Also es ist ein Teil, also es ist jetzt eher so eine Teilmechanik. Weil über Worker Placement ist ein schlechtes Beispiel, aber Roguelite ist ja so eine Gesamtmechanik eines Spiels beispielsweise, oder?
Weiß ich nicht, weil jetzt nehmen wir mal Slay the Spire als Beispiel, da hast du schon auch Deckbuilding-Elemente noch mit dabei. Also ich würde schon sagen, dass häufig, dass meistens ein Spiel nicht nur aus einer Mechanik besteht, sondern ein Mechaniken-Mix ist. Davon haben wir ja auch oft schon geredet in Folgen. Und ich würde jetzt auch sagen, Dice Manipulation als einzelne Mechanik in einem Spiel würde mit Sicherheit nicht funktionieren. Ehrlicherweise glaube ich das bei vielen anderen Mechaniken auch nicht, deswegen.
Aber ja. In meinem Kopf erscheint es jetzt gerade wie die kleinere Mechanik, also ich nicht in einem Wertigkeitsranking, nicht in einem Wichtigkeitsranking, sondern einfach so als so Add-on-Mechanik, die man halt haben kann.
Oder nicht haben kann.
Oder nicht haben kann, was du ja sehr oft hast, wenn es es nicht hat. Und ich ehrlich gesagt auch.
Ja. Ich fand es wichtig, einfach auch hier in die Liste mit reinzunehmen, weil das was ist, worüber wir relativ häufig einfach auch im Podcast schon geredet haben.
Ja. Also was halt nervt, wenn es nicht da ist.
Richtig. Und jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, es zu bashen. Das Escape from Stalingrad Z, da war es ja so, dass mich zumindest extrem gestört hat, dass es diese Möglichkeit von einer Beeinflussung des Würfelergebnisses da gar nicht gab. Ne? Das fand ich schon arg frustrierend.
Ja. Also ich meine, bei manchen Spielen ist es auch nicht wichtig. Wenn das Würfeln eine wichtige Mechanik in dem Spiel ist, dann ist es halt sehr schlecht, wenn es keine Dice Manipulation gibt. Es gibt ja so Spiele, da würfelt man halt mal einen Würfel. Wo ist denn das der Fall? Hat man bei Elden Ring nicht auch irgendwo einen Würfel, der aber eigentlich Eldritch Horror nicht irgendwo einen Würfel, der aber nicht so wichtig ist? Also irgendwie, wo man so einen Würfel würfelt, der dann halt so eine kleine Entscheidung bringt, wo es dann halt einfach nur darum geht, wohin dreht sich jetzt. Max vs. Minions. Mhm. Da der Würfel ist ja jetzt kein elementares Element. Aber wenn du bei sowas wie Uprising keine Würfelmanipulation hast, dann ist das halt da nervig.
Ja. Ja, absolut. Deswegen, vielleicht noch mal ganz kurz, ich hatte ja schon gesagt, dass so von der Definition her, dass man, wenn man ein Dice Manipulation Mechanik im Spiel mit drin hat, dann kann man eben das Würfelergebnis noch mal aktiv beeinflussen. Das ist ein bisschen wie du sagst, ne, dass wenn jetzt ein Spiel viele Würfel hat und viel von dem Würfelergebnis abhängig ist, was ja oft in kampfbetonten Spielen der Fall ist, wenn es jetzt nicht kartengetrieben ist, ist der Kampf ja oft würfelgetrieben. Und uns gefällt das ja oft nicht, wenn dann das komplett auf Glück reduziert ist, was du würfelst, sondern wenn du dann eben schon nochmal abwägen kannst, ne, kann ich irgendwie das Ergebnis nochmal manipulieren durch zum Beispiel Rerolls. Habe ich eine Möglichkeit, vielleicht eine Ressource auszugeben, um einen und oder mehrere Würfel nochmal zu rerollen oder nochmal wieder zu würfeln. Was ist vielleicht mit Modifikatoren? Habe ich vielleicht Karten auf der Hand, die es mir ermöglichen, das nochmal zu rerollen? Ne, du hast Uprising erwähnt, da gab es ja auch diese Äther-Mechanik über die Druiden, wo du auch nochmal dann die Würfel rerollen konntest. Oder eben Charakterfähigkeiten oder Ressourcen. All das sind ja potenzielle Möglichkeiten, die wir schon hatten auch, wo du das Würfelergebnis nochmal beeinflussen kannst. Und gerade in so Spielen, wo das super wichtig ist, dass du eben erfolgreich würfelst, wo das oft vorkommt, finde ich das eine essentielle Mechanik, dass das irgendwie möglich ist, weil es bringt auch noch ein bisschen mehr strategische Tiefe, weil es erlaubt dir so ein bisschen ein Abwägen zwischen, brauche ich jetzt diese Würfelmanipulation oder wann nutze ich jetzt diesen Bonus? Mache ich das vielleicht doch eher später, weil jetzt der Kampf ist noch nicht so wichtig, aber in 3-4 Runden kommt ein Riesengegner oder da ist es am wichtigsten, weil es die letzte Runde ist oder so. Deswegen finde ich das bei Koop-Spielen auch immer extrem wichtig, dass es diese Mechanik gibt, gerade bei massiv würfelgetriebenen Spielen.
Ja. Und ich muss sagen, ich mag es halt, wenn es nicht nur so plump ist. Also ich finde sowas wie, du kannst einen Würfel nochmal würfeln oder du kannst alle deine Würfel nochmal würfeln, ist zwar schon besser als gar nicht, aber ist dann halt eine relativ plumpe Mechanik. Was ich cooler finde, ist, wenn wir jetzt mal bei Uprising bleiben, da war es zum Beispiel, die Äther-Mechanik hat gesagt, du kannst auch mal würfeln, okay. Aber es gab auch so Sachen wie, wenn du 2 Würfel mit nichts gewürfelt hast, dann kannst du einen davon zu einem Blitz machen. Oder wenn du kannst einen deiner Würfel einmal pro Runde auf ein Schild drehen oder du kannst einen Würfel auf einen Erfolg drehen bei den und den Voraussetzungen. Wenn das so ein bisschen mehr Kniff hat als ein reines Rerollen, was aber schon besser ist, als gar nicht rerollen zu können.
Ja, absolut. Also ich finde, dass wir das in vielen Spielen, wenn nicht sogar in fast allen, wo es eben einen würfelgetriebenen Kampf gab, gab es irgendwie Elemente von Dice Manipulation oder Würfelmanipulationsmöglichkeiten. Ich finde das extrem wichtig, gerade weil wir uns ja auch schon jetzt wieder Eldritch mal zu bringen, dann beschwert haben, wenn es dann so glücksabhängig ist. Das war jetzt nicht würfelgetrieben, sondern eher kartengetrieben, aber wo dann irgendwie alles von einem Würfelwurf oder von einer Karte abhängig ist und du das ganze Spiel verlierst, die letzten 3-4 Stunden irgendwie ad acta gelegt werden können.
Ja, oder die Situation, die wir bei Stalingrad hatten, wo du halt an einer Situation standst, wo du 3 Runden hintereinander halt einfach nicht das positive Ergebnis gewürfelt hast und du dann halt tot bist. Ja. Und das dann einfach nur so ist, nicht weil du schlecht gespielt hast und nicht weil du irgendwas falsch gemacht hast, das war schon genau richtig so, aber du hast dann halt schlecht gewürfelt und damit Pech gehabt.
Richtig, ja. Und wir haben es ja auch tatsächlich aktuell in dem Spiel, was wir gerade spielen mit Agemonia, haben wir ja auch die Möglichkeit sogar Dice Manipulation zu betreiben. Ne? Du hast ja auch die Möglichkeit zum Beispiel diese, ich vergesse mal, wie sie heißen, diese Agility-Marker auszugeben.
Stimmt, diese
um zusätzliche Erfolge zum Beispiel, genau. Mhm. Und sicherlich später auch noch mehr Karten. Wir sind ja noch relativ am Anfang jetzt, aber das ist ja auch eine ganz coole Mechanik.
Auf jeden Fall, ja. Fällt dir eins ein, wo es dich sehr gestört hat und es keiner hatte? Also wo es für dich sehr störend war?
Abgesehen von Stalingrad?
Abgesehen jetzt von denen, die wir so gespielt haben. Also eins, wo du wirklich so richtig gefrustet warst, weil es keiner hatte, weil es dann so glückslastig war.
Nee, also ich habe jetzt schon einige gespielt. Gut, jetzt trifft es mich vielleicht auch auf den falschen Fuß. Ja, aber mir fällt jetzt
ja
so spontan.
Können, dass du jetzt eins denkst, weil ich weiß, dass es dich sehr frustriert in so Spielen, diese Momente vom Würfeln. Ja. Hätte ja sein können, dass es da ein Spiel gibt, wo du sagst, boah, da kann ich mich noch dran erinnern, oh, da war es richtig nervig. Aber wenn nicht, dann hast du ja bislang alles richtig gemacht mit der Spielauswahl.
Fällt mir bislang keins ein, tatsächlich. Ja.
Ja, cool.
Kommt ja sicherlich noch. Wir haben ja auch noch das eine oder andere, wo auch viele Würfel mit drin sind. Da, Shadows of Brimstone zum Beispiel ist ja auch sehr stark würfelgetrieben, der Kampf. Da würfelst du ja teilweise 30 Würfel auf einmal. Da bin ich auch mal gespannt, ob uns das dann gefällt. Das steht ja auch schon hier rum. Aber ansonsten, ja, bin ich mal gespannt. Wir haben ja noch einige, die da kommen. Was mir jetzt gerade spontan auch noch einfällt, wo wir drüber sprechen, ist Descent. Da hast du ja auch wirklich viele Möglichkeiten, die Würfel zu beeinflussen.
Das stimmt.
Mit den Erfolgen und so, mit den Kartenflippen und so. Das war natürlich auch sehr cool und sehr viele oder vielfältige Möglichkeiten, dein Würfelergebnis zu beeinflussen.
Und nicht so plump. Das, was ich heute gesagt habe, wo es so ein bisschen einfach bisschen mehr tricky ist und eine schöne Tiefe bietet.
Ja, finde ich auch.
Alright. Okay, komm, einen machen wir noch, oder?
Einen machen wir noch?
Einen machen wir noch.
Das ist gut, weil ich habe so viel vorbereitet, ich habe locker noch Futter für eine zweite Folge. Also wenn die Leute, wenn unsere Community das gut findet, dann machen wir gerne da noch eine zweite Folge zu, vielleicht sogar relativ zeitnah, weil vorbereitet ist es schon und du kannst dich sonntags wieder auf die Couch legen.
Sehr gut.
Cool, dann genau, also die fünfte Mechanik, die ich mir jetzt rausgesucht habe, ist eine Mechanik, die, da haben wir auch jetzt mittlerweile ein, zwei Spiele noch auf unserem Pile of Opportunity, nenne ich es mal. Also die wollen wir demnächst irgendwann nochmal spielen.
Ich finde das so schön, wie du das die Formulierung Pile of Shame umgehst.
Danke. Und das ist eine Mechanik, die ich tatsächlich schon ein paar Mal gespielt habe. Ich weiß gar nicht, du kannst gleich gerne mal aufklären. Und zwar geht's um Roll and Write oder Flip and Write.
Roll and Write und Flip and Write. Also Roll and Write, würfeln und dann irgendwas weitermachen, weiterziehen, sich bewegen irgendwohin, nicht?
Ja.
Flip wäre Kappen wahrscheinlich?
Auch, aber
jetzt
nicht
nur. Jetzt
muss
ich nur rausfinden, was Write ist.
Also Write wie schreiben, ne?
Ach, Write. Okay, ja. Roll and Write. Ist das, was wir bei Boardgame Raccoon hatten, wo man sich dann auf so einem Brett mit dem Stift mehr oder weniger bewegen kann?
Exakt, ja.
Okay. Ja, habe ich noch gar keine Berührungspunkte damit gehabt.
Interessant,
Das fand ich so faszinierend, als sie uns das erklärt hat, weil ich davon noch nie was gesehen habe.
Ja, deswegen dachte ich, ich nehme es mit in die Liste mit auf, weil ich mir sehr sicher war, dass du noch wenig bis gar keine Berührungspunkte mit weder Roll noch Flip and Write hattest. Deswegen im Prinzip ist es so, dass du einen Input kriegst und das ist halt entweder von Würfeln oder Karten oder Tokens und die geben dir einen Input, das heißt ein Würfelergebnis, ein Bild auf der Karte oder auf dem Token. Und dieses Ergebnis wird individuell wirklich auch mit einem Stift, oft ein Bleistift, manchmal ein wegwischbarer Stift, eingetragen auf einem Sheet of Paper oder auf einem wegwischbaren Boden. Und du hast eigentlich immer dieselben Infos und kannst aber unterschiedliche Entscheidungen treffen, wie du mit diesen Infos umgehst. Das heißt, ne, du würfelst und hast vielleicht eine 5 und kannst jetzt eine 5 aber an 5 verschiedenen Orten vielleicht auf dem Sheet eintragen. Und du musst dir überlegen, für deine Taktik, wo willst du diese 5 jetzt eintragen zum Beispiel? Jetzt, um es mal plakativ zu sagen. Es ist oft so ein bisschen puzzelig tatsächlich. Also man muss oft so ein bisschen überlegen und strategisch planen. Und ehrlich gesagt, ist das eine Mechanik, die ich sehr, sehr gerne mag. Auch wenn es nicht so viele große Spiele da zu diesen Mechaniken gibt, sondern es sind meistens eher so kleinere Spiele. Und die sind meistens sehr variantenreich und auch oft sehr zugänglich, weil du es sehr einfach schnell erklärt hast. Und genau, wie gesagt, Roll ist halt auf Würfelbasis und Flip halt auf Karten- oder Tokenbasis. Und dann, wie gesagt, flippst du halt was, rollst einen Würfel und basierend auf dem, was halt dann rauskommt, trägst du es halt auf dem Zettel oft ein. Deswegen dann Roll und, also würfeln und schreiben oder flippen und schreiben. Das ist so ein bisschen die Mechanik definiert. Und es gibt da wirklich extrem viele Spiele mittlerweile schon, aber du sagst, du hast noch wahrscheinlich gar keine Berührungspunkte damit bisher.
Ich frage mich gerade, ob im kompetitiven Bereich, ob man nicht sagen könnte, Kniffel ist sowas.
Absolut.
Dann habe ich Berührungspunkte damit. Sehr viele und viele verhasste Stunden, aber auch sehr glückliche Gewinnerstunden.
Also es ist wahrscheinlich so ein bisschen Roll and Write.
Light.
Danke. Weil, also
Roll
in klassischen
and Write, Light. Oh
Gott. In klassischen Roll and Writes hast du eigentlich das Würfelergebnis, das dann für alle gilt. Und bei Kniffel ist es ja schon durchaus so, dass du individuell würfelst und dann auf deinen Zettel einträgst. Aber ja, so ein bisschen geht es schon in die richtige Richtung, ja.
Wäre auch eine coole Idee, Kniffel zu nehmen und zu sagen, einer würfelt und man entscheidet, an welchen Stellen man mit welchem Ergebnis aussteigt.
Ja. Ja.
Aber gibt's wahrscheinlich schon. Irgendjemand wird sich das schon mal gedacht
wahrscheinlich.
haben.
Wahrscheinlich. Ja, es gibt wirklich mittlerweile relativ viele Mechaniken, Spiele in dem Bereich. Ich fange erstmal mit ein paar kompetitiven an, die ich selbst auch schon gespielt habe, die okay. ich teilweise wirklich gut finde. Also das sind wirklich Spiele, die ich auch selber teilweise zu Hause habe. Das heißt, vielleicht können wir, kompetitiv ist jetzt nichts für uns, aber irgendwann mal vielleicht dann, dass du es auch mal kennenlernst. Also zum Beispiel Ganz schön clever, weiß nicht, das ist eher ein Partyspiel, ist auch kooperativ. Und man flippt quasi so, wie sagt man da, so, wie so also jeder hat ein Kleeblatt und du legst so Wortkarten in dieses Kleeblatt rein und dann hast du immer zwei Wörter nebeneinander auf einer Kleeblattseite und musst versuchen, diese beiden Wörter mit einem Begriff zusammenzufassen. Und dann werden quasi alle Karten plus eine zusätzliche gemischt und in die Mitte gelegt und die anderen müssen dann quasi kooperativ erraten, welche Wörter oder müssen die quasi die Karten wieder richtig reinlegen in dieses Kleeblatt. Das ist echt ein cooles Spiel, das kommt bei uns Weihnachten und so mit der Family super oft auf den Tisch. Und das ist, funktioniert halt so, ne? Du flippst halt eine Karte, legst die rein und schreibst halt was auf dann. Mhm. So, das ist so eins. Was auf jeden Fall auch noch richtig cool ist, ist Next Station London. Da gibt's mittlerweile auch noch zwei weitere Teile, glaube ich, mit Paris und Tokio, wenn ich mich nicht irre. Das ist auch super cool, wo du, da flippst du Karten quasi, das ist ein Flip and Write. Und du musst quasi U-Bahn-Linien durch London bauen und hast vier verschiedene U-Bahn-Linien mit vier verschiedenen Karten, mit vier verschiedenen Farben und die Linien dürfen sich aber nicht kreuzen und du musst versuchen, durch so viele Bahnhöfe wie möglich zu kommen und so. Das ist auch ein sehr cooles Spiel. Das ist eigentlich immer so das Gateway-Game für mich Nummer eins, wenn ich Besuch habe und Leute sagen, hey, hast nicht ein cooles Spiel, kooperativ ist nicht so meins, was wir mal schnell runtergespielt haben. Das habe ich auch oft in meinem Team schon gezeigt und da haben sich viele auch direkt schon gekauft. Das kommt immer sehr gut an.
Cool.
Dann gibt es so eine ganze Reihe von Spielen, die fangen mit Welcome to an. Es gibt, glaube ich, Welcome to Las Vegas, es gibt Welcome to the Moon, es gibt Welcome to My Perfect Home. Das ist auch ein klassisches Flip and Ride. Macht auch extrem viel Spaß. Also mir machen diese Flip und Roll and Rides immer extrem viel Spaß. Und die sind halt oft so kurz und eingängig, schnell erklärt und hast immer aber auch eine strategische Tiefe drin. Und das macht auch extrem viel Spaß. Jetzt auf der Messe gab es Railroad Inc., glaube ich auch, und Railroad Tiles. Das ist auch ein Roll and Ride. Und um jetzt den Schwenk zu kriegen zu kooperativen Spielen, da haben wir jetzt ja zwei auf der Liste, die wir auch hoffentlich irgendwann mal spielen werden. Das ist zum einen das, was du gerade gesagt hast, das heißt Cloud, Roll and Heist. Das ist das Ding von Board Game Raccoon. So kooperative Heist-Puzzle, Krimi und sowas war das, ne, glaube ich.
Klang ganz lustig, wie sie es uns erklärt hat. Ja. Dass man so seinen Einbruch macht und das basierend auf so Karten und dann was auf Würfeln und dann so raufschreibt und so Wege macht und klang irgendwie ganz witzig, wie sie es uns beschrieben haben.
Auf jeden Fall. Und das andere, was wir noch auf der Liste haben, da freue ich mich auch extrem drauf. Ich glaube, dass das vielleicht auch was ist, was wir eher früher als später mal auf den Tisch kriegen. Das ist das, was wir vom David Rimbach bekommen haben, vom Modari-Spiele. Das ist das Roll for the Great Old Ones. Ist ja auch mit einem Cthulhu-Setting. Da habe ich extrem viel Lust drauf. Das ist auch ein Roll and Ride, wo du quasi Würfelzuordnung dann auch machst so ein bisschen. Da freue ich mich auch extrem drauf. Das ist, glaube ich, auch echt cool.
Da habe ich mich nicht getraut, das zu machen, weil ich noch nicht so wirklich weil ich noch nicht so wirklich weiß, wie es gespielt wird. Mhm. Also da wusste ich, es wird geschrieben und ich wusste, es hat auch mit Würfeln zu tun, aber ich wusste nicht, ob man mit den Würfelergebnissen was macht oder ob man da drauf nur was anderes schreibt. Und aber okay, klar.
Ja.
Roll for the Great Old Ones, ja. Macht schon Sinn.
Ja, und vielleicht noch zuletzt. Das spiele ich mit meinem Sohn auch super gerne. Das heißt Schatzkarte Ahoi. Das ist auch ein Flip and Ride. Das haben wir, glaube ich, mit ihm noch nicht gespielt. Das ist so, jeder hat auch so eine Landkarte mit verschiedenen Inseln und insgesamt 8 Schatztruhen. Und du hast eine gewisse Anzahl von Tokens und musst versuchen, auf diesen Tokens ist immer verschiedene Symbole drauf mit verschiedenen Kristallen. Und diese Kristalle musst du dann quasi einzeichnen auf deinem Blatt. Und musst halt immer gucken, dass du jeden Kristall irgendwo bei dir durchkreuzen kannst. Und je mehr du durchkreuzt, je näher kommst du zu diesen Schatztruhen. Und du musst insgesamt, ich glaube, im einfachen Modus 8 oder 10 Schätze finden, bevor die Ratten, da gibt es dann so ein cooles 3D-Schiff, und die Ratten werden quasi ans Schiff gehangen, wenn du, ich glaube, 3 oder 4 Mal hintereinander, wenn du kein Kreuz mehr setzen konntest, weil du halt eine Farbe gezogen hast, die du, wo du kein Kreuz mehr machen konntest oder so. Das heißt, es ist schon auch ein bisschen Glück, aber es ist schon auch so ein bisschen Taktik zu gucken, dass du immer irgendwie jeden Kristall abkreuzen kannst. Also das finde ich extrem cool. Ist, glaube ich, ab 6 Jahren, also hier auf jeden Fall eine volle Kinderspielempfehlung für ein Spiel ab 6 Jahren. Das kommt bei meinem Sohn super gut an, ist kooperativ. Das haben wir ganz, ganz oft schon gespielt. Und der Block, der dabei ist, ist fast schon leer tatsächlich, obwohl da, ich glaube, 300 Seiten dabei waren.
Krass.
Man kann aber diesen Block auf jeden Fall auch im Internet ausdrucken. Also das ist echt ein cooles Ding.
Aber so insgesamt klingt, also nicht aber, insgesamt klingt das so, als wenn diese Mechanik nicht so für die großen Brecher taugt, sondern wenn das wirklich sowas ist, was eher so in einem speziellen Rahmen, was nichts Schlechtes sein muss. Also mir hat, weil ich es vorhin gesagt habe, also Sky Team hat ja auch eine relativ einfache Mechanik, die aber dann trotzdem irgendwie trägt, weil sie spannend gemacht ist, oder Bombusters zum Beispiel, eine relativ einfache Mechanik, die dann trotzdem umfangreich tragen kann. Das muss ja nichts Schlechtes sein, aber es scheint so, als wenn es ja nichts ist, was irgendwie auf so ein großes Dickschiff funktionieren könnte.
Ja.
So richtig.
Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass die meisten Spiele, die ich auch kenne, die spielst du relativ schnell auch, würde sagen 30 Minuten maximal. Ich glaube, dass das Roll for the Great Old Ones, das ist schon eher was eher 45, 60 Minuten geht, eine Runde, glaube ich. Das dürfte schon somit eines der komplexeren Dinger sein, aber das ist halt oft der Vorteil an den Spielen, weil die wirklich sehr variantenreich, aber auch gleichzeitig zugänglich sind für neue Spieler.
Ja, aber klingt cool. Also ich freue mich auch auf Roll for the Great Old Ones. Great Old Ones. Das ist aber auch ein sperriger Name. Und Gott sei Dank nicht auf Deutsch übersetzt, oder? In der deutschen Version. Das heißt nicht Würfle für die großen alten.
Wobei, ich glaube, wir haben es in Englisch. Aber ich glaube, die deutsche Version ist nicht übersetzt. Also ich hoffe es nicht.
Aber was für ein sperriger Name. Aber gut, ja. Nee, aber ich freue mich auch drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Bedenken, weil es recht klein geschrieben ist alles.
Auf seine Lupe wieder.
Also ich sehe mich tatsächlich irgendwann mit einer Lupe da sitzen. Aber ja, schon cool. Auf jeden Fall.
Alles klar.
Dann machen wir für heute Schluss, oder was meinst du? Heben uns
das
Material für eine zweite Folge auf?
Ist schon relativ spät. Ich habe jetzt tatsächlich noch, ich glaube, 6 weitere Mechaniken vorbereitet. Aber je nachdem, wie es jetzt ankommt, gebt uns da auch gerne wie immer Feedback, wenn ihr das cool fandet. Wir haben noch einige Mechaniken, über die wir sprechen können, die wir erklären können, wo wir Beispiele auch geben können für Spiele. Ich bin da auch noch bei weitem nicht beim Ende. Also ich habe jetzt nur die ersten 10, 11 aufgeschrieben, die mir so spontan eingefallen sind. Also da gibt es noch sicherlich mehr Futter für mindestens 2, 3 weitere Folgen. Die werden wir jetzt nicht in den nächsten Wochen rausbringen, aber wenn ihr das cool findet, dann sagt uns Bescheid, dann werden wir die zweite Folge vielleicht relativ zeitnah aufnehmen. Mal gucken, je nachdem, wie es ankommt. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
Ja, also ich würde mich freuen, wenn es den Leuten gefällt. Also wenn es euch gefällt, dann nicht denken, oh, wird schon irgendjemand sagen, dass es ganz cool ist. Und weil in der Regel melden sich nur die es stört. Also bitte gebt uns mal Rückmeldung, ob euch das gefällt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, so eine Folge, und das war ja so ein bisschen Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte, wo wir einfach ein bisschen freier quatschen, wo wir nicht eine Liste haben mit was müssen wir, worüber müssen wir sprechen, wenn wir beispielsweise unsere Spiele-Reviews machen. Die Punkte haben wir, die müssen wir unterbringen, und dann muss man auch gucken, dass man zeitlich ein bisschen im Rahmen bleibt und trotzdem auch einen informativen Erklärungsansatz haben und auch unsere Meinung überbringen, aber die dann auch einordnen, wo man so ein bisschen Zwänge hat. Da bleibt so ein bisschen das Miteinander quatschen auf der Strecke, und diese Folgen hätten halt hier so ein bisschen mehr den Ansatz, dass wir auch mal freier miteinander sprechen können. Und das macht mir halt schon Spaß und würde mich freuen, wenn es auch einigermaßen gut ankommt.
Absolut, ja. Naja, jetzt vielleicht doch mal, um das ein bisschen in Perspektive zu setzen, trotzdem kriegen wir natürlich auch immer wieder auch positive Rückmeldungen, so ist es natürlich auch nicht. Aber Ja, also gebt uns auf jeden Fall mal eine Rückmeldung, ob ihr das so jetzt in dem Format cool fandet. Klar, ich habe jetzt ein bisschen was vorbereitet, aber habe jetzt dafür auch keine 10 Stunden gebraucht, sondern vielleicht 1 oder 2 und habe aber jetzt locker noch Futter für 2 weitere Folgen, glaube ich. Also wenn das gut ankommt, dann können wir sowas auf jeden Fall häufiger mal mit einstreuen. Gibt uns auf jeden Fall die Möglichkeit, sage ich mal auch, A, nochmal zwischendrin ein paar andere Spieleempfehlungen zu platzieren, wo wir vielleicht noch keine Folgen gemacht haben, jetzt zum Beispiel ein paar Kinderspiele ja auch. Und B, einfach auch, um die Kampagnenspiele länger zu spielen, um euch einen besseren Eindruck dazu davon zu vermitteln, wie die Dinge halt sind und was sie so bringen, was die Stärken und Schwächen sind. Weil wir ja auch schon öfters gesagt haben, dass wir die Spiele eben nicht nur 2 Abende spielen wollen und dann wieder in den Schrank packen, sondern wirklich so viel, wie es geht, durchspielen.
Ja. Und ich kann euch sagen, ein Spiel wie Agemonia, wenn da der Ansatz ist, es zu spielen, bis man glaubt, man hat die Mechaniken verstanden und weiß, was da passiert, das dauert ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall.
Also da braucht man ein paar Wochen für.
Ja, und wir haben ja jetzt auch, ich müsste jetzt lügen, mal locker schon 8 Stunden in Agemonia reingesteckt. Wir sind ja immer noch im Tutorial.
Ja.
Also, was sehr gut ist, das Tutorial, es führt einen wirklich gut rein, aber also das, ja, wie wir gesagt haben, ne, das ist, wir wollen die Spiele einfach längst möglich spielen und auch von der Story her, weil uns ja Story auch oft sehr wichtig ist, einfach auch erleben. Und da sind so Folgen natürlich immer auch gutes Futter, plus halt, das haben wir ja jetzt auch schon öfters jetzt gemacht, ein paar kleinere Spiele mal reinschieben, wie Wanted Heroes, Bossfighters QR, was irgendwann mal kommt. Wir haben dann die Crowdfunding-Folge und so. Und ja, würde ich sagen, können wir einen Haken dran machen, zumindest für die Folge heute, oder?
Genau. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns Sterne gebt, Kommentare auf Spotify, Apple Podcast. Podcast Addict kann man auch Kommentare machen, ne? Auf Podcast Addict. Das haben sie irgendwann vor ein paar Monaten
Sterne eingeführt. Und Kommentare, ja. Mhm.
Also da gerne kommentieren und Sterne vergeben. Ihr könnt auch mit uns in Austausch treten. Ich kann dann nur unseren Discord-Server empfehlen. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Joint da einfach. Wir sind immer noch dabei, an der 100 zu knacken oder zu kratzen.
Ja.
Haben da auch aktuell eine Umfrage laufen für unsere nächste Crowdfunding-Folge. Also da läuft gerade eine Abstimmung. Noch ein paar Tage. Also die kommt morgen raus,
die Folge. Wenn die Folge, genau, dann noch einen Tag, also quasi dann bis Dienstag, Dienstagabend.
Ja.
Da müssen wir es irgendwann schließen, einfach weil wir ja die Folge dann auch vorbereiten müssen.
Ja, ja.
Das ist ja auch immer relativ viel Arbeit, weil wir ja, hab ja schon gesagt, ne, immer auch in die Spiele ein bisschen einarbeiten wollen für euch, dass ihr da ein bisschen mehr Input von uns noch kriegt. Aber ja, also kommt auf den Discord, da gibt's jetzt auch keine Entschuldigung mehr. Der Link ist direkt in den Shownotes ganz oben drin, ist ein Hyperlink, wo ihr nur draufklicken müsst und dann könnt ihr joinen. Account ist super schnell angelegt, falls ihr da noch keinen habt. Super cooler Austausch da. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, das haben wir am Anfang verpennt. Und jetzt sind natürlich zwei Drittel der Hörer sind sowieso schon wieder weg, weil sie nach einer halben Stunde abgesprungen sind.
Ja, wir sehen das.
Und, aber genau, wir haben ja auch noch die Community-Umfrage gerade am Laufen und das Gewinnspiel, ne?
Stimmt. Die unfassbar gut läuft. Also, meine Güte, das ist jetzt schon doppelt so viel, wie ich gedacht hätte, wie wir insgesamt kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, da gibt's viel Konkurrenz fürs Gewinnspiel auf jeden Fall. Die haben wir ja gestartet jetzt vor knapp einer Woche. Die läuft auch noch bis 15. Dezember. Also noch, wenn die Folge rauskommt, 3,5 Wochen ungefähr. Da könnt ihr auf jeden Fall noch mitmachen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da gibt's 3 richtig coole Spiele zu gewinnen. Lands of Galzir, Escape from Project Rise mit in der Deluxe Edition, mit den Minis dabei und Under Our Sun.
Genau.
Und das ist wirklich ein cooles Paket. Die werden wir an 3 unterschiedliche Leute verlosen. Nutzt auf jeden Fall die Möglichkeit und wir kriegen da sicherlich eine richtig, richtig coole Liste raus. Da haben wir jetzt schon so viele Teilnehmer. Ich freue mich richtig auf die Folgen, die wir da auch daraus machen werden.
Ich mich auch, ehrlich gesagt. Und in dem Sinne würde ich sagen, können wir die Folge beenden. Oder hast du noch was? Ansonsten überlasse ich dir die letzten Worte. Kannst du Tschüss sagen, weil ich mach's nicht mehr. Ich bleib da.
Mal gucken, ob ich dich dann nach einem Jahr, nach unserem Geburtstag des Podcasts Anfang Januar, ob ich dich dann doch wieder dazu bringe. Da lassen wir uns was einfallen.
Mal sehen.
Ja, genau. Nee, dann machen wir es kurz. Cool, dass er heute wieder mit dabei war bis zum Ende. Und ja, nehmt an der Abstimmung teil zur Crowdfunding-Folge, die läuft bis morgen noch auf dem Discord-Server. Und bitte an der Community-Umfrage, da könnt ihr ja an einem Gewinnspiel teilnehmen. Und dann sagen wir dann bis nächste Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.